Willkommen bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Daikin Handball Bundesliga, der mit Abstand stärksten Handballliga der Welt. Der Kampf um die Meisterschaft und die Champions League Plätze könnte ja wohl nicht spannender sein. Es spitzt sich immer weiter zu in der Liga. Und bevor es jetzt dann bald in die letzte entscheidende Saisonphase geht, ist diese Woche nochmal die Nationalmannschaft dran. Zwei EM-Quali-Spiele gegen Österreich stehen an. Das wird sicher auch spannend. Die Österreicher haben sich ja klasse entwickelt in den vergangenen Jahren. Und da kommen wir bei Hand aufs Herz irgendwie logisch, oder? Heute mit einem Nationalspieler um die Ecke, der seit Jahren ganz fester Bestandteil im Team von Alfred Gislason ist. Er ist einer der Silberjungs von Paris im vergangenen Jahr. Der, das hat er uns in diesem Gespräch absolut glaubhaft versichert, davon überzeugt ist, dass diese Nationalmannschaft trotz der überirdischen Dänen in den kommenden Jahren einen Titel holen wird. Das wäre natürlich klasse. Und nicht zu vergessen, unser heutiger Gast wechselt dann auch noch zur kommenden Saison nach Flensburg, wo er auch um alle Titel mitspielen will. Es gab also eine Menge zu besprechen. Ich muss euch noch ganz kurz erklären, wir haben dieses Gespräch direkt nach dem Spiel der Leipziger gegen Berlin am Abend des 2. März aufgezeichnet. Das heißt, das Ergebnis des Leipziger Spiels in der vergangenen Woche in Melsungen, das konnten wir da logischerweise noch nicht thematisieren. Trotzdem, freut euch auf Folge Nummer 125 von Hand aufs Herz mit Luka Witzke. Also ich finde es ja immer hochspannend, mit jemandem zu sprechen, der quasi gerade live aus einem Spiel rauskommt, weil man natürlich auf eine gewisse Art und Weise in einer emotionalen Ausnahme Situation ist. Erstmal herzlich willkommen, Luka Witzke.
Sehr gut, ich freue mich. Willkommen.
Großartig, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, direkt nach dem Bundesligaspiel gegen die Füchse. Umso mehr, wo ihr verloren habt. Jetzt ist es, lass mich mal kurz auf die Uhr gucken, das Spiel ist jetzt gut eine Stunde abgepfiffen. Erzähl mal ganz kurz, wie geht's dir da? Was beschäftigt dich? Wie aufgewühlt bist du noch?
Ziemlich. Also da geht einem schon viel durch den Kopf. Jetzt gerade direkt nach dem Spiel hat man wirklich sehr wenig Zeit gehabt. Kurz Behandlung nochmal gehabt, VIP-Raum, Duschen. Und jetzt bin ich hier oben und jetzt lasse ich alles ein bisschen sacken. Man ist mental und körperlich einfach platt, so ein bisschen ausgelaugt. Jetzt auch klar, mit einer Niederlage ist es dann nochmal ein bisschen nochmal anders, als wenn man ein Spiel gewinnt und dann einfach nochmal daraus so ein paar positive Emotionen irgendwie ziehen kann. Und deswegen, ja, ist man einfach ziemlich platt und ja, und realisiert das Ganze dann jetzt, okay, Körper tut weh, Spiel verloren.
Das ist tatsächlich so, selbst wenn man, weißt du, Mitte 20, genau. im besten Alter top trainiert, Körper tut weh.
Auch, ja. Also wie gesagt, man hat...
Sehr beruhigend übrigens, weil meiner tut sowieso immer weh nach dem Sport.
Nein, man hat viele 1-gegen-1 Situationen im Spiel, wo man irgendwie auch Körperkontakt hat, deswegen ist es normal, dass man da dann auch irgendwie den Körper jetzt danach auch spürt. Und deswegen mit so einer Niederlage ist das alles immer noch ein bisschen schlimmer.
Wie lange kaust du dann auf so einer Niederlage rum?
Ach, eigentlich gar nicht mehr so lang. Früher war es ein bisschen länger, aber jetzt eine Nacht drüber schlafen.
Kannst du schlafen in der Nacht?
Kommt immer drauf an, wann wir spielen. So 19, 20 Uhr ist schon spät, wo ich dann auch einschlafen kann. 2-3 Uhr nachts meistens. Manchmal gucke ich mir auch dann wirklich nochmal das Spiel auch nochmal, dann wenn ich nicht schlafen kann von zu Hause, das dann nochmal an.
Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Bitte? Hilft dir das dann, das zu verarbeiten, oder?
Ja, ich kann eh nicht schlafen und dann weiß ich nicht, was ich machen soll und dann gucke ich mir das Spiel nochmal entspannt an, trinke manchmal noch ein Bierchen dabei und dann versuche ich irgendwann zu schlafen und am nächsten Morgen, aber ist das Handball-Business und der Sport generell ja auch dann so schnelllebig, dass es dann direkt weitergeht meistens und man da auch einfach den Fokus dann auf die neue Aufgaben richtet.
Ja, hast mir schon verraten, dass ihr morgen dann schon wieder Krafttraining habt, aber was ich auch interessant fand, ist, dass du gesagt hast, dass du früher länger drauf rumgekaut hast. Also du würdest sagen, du hast schon die Fähigkeit entwickelt, weil das ja auch irgendwo Tagesgeschäft ist im Sport, Rückschläge zu verkraften, das schneller zu verarbeiten, das schneller ruhen lassen zu können.
Ja, ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die man dann auch als älterer Spieler mit meinen jetzt 25 Jahren...
Hallo, älterer Spieler, du bist 25!
Das ist so eine Erfahrung, die man auch mitnimmt, um da auch einfach ein bisschen für sich auch ruhiger zu werden, weil man hat dann auch in der Nationalmannschaft oder auch Bundesliga schon viele Spiele und wenn man dann zu sehr wirklich drauf rumkaut und das alles mitnimmt und mitschleppt, dann hilft das keinem irgendwie. Nee. Und man muss da auch einfach gucken, dass man da einfach schnell wieder den Fokus switcht und was mitnimmt, was daraus lernt und sich das vielleicht nochmal anschaut und Und dann aber den Fokus schnell wieder ausrichtet. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gelernt habe jetzt mit den letzten Jahren.
Weißt, ich denke mir immer, das eine ist es zu wissen, dass es nichts bringt, ewig Dingen nachzuhängen, aber das auch umsetzen zu können. Hast du irgendwas gelernt, was dir hilft, das schneller zur Ruhe legen zu können? Oder ist es einfach die Erfahrung?
Ich glaube, es ist die Erfahrung. So, jeder geht da auch irgendwie nochmal mit, anders mit um. Wie gesagt, ich gucke das Spiel, wenn ich Zeit habe, dann wirklich danach direkt nochmal oder in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, das Spiel einfach nochmal an. Dann ist das wie für mich so ein bisschen dann noch abgehakt. Andere schauen es am nächsten Tag vielleicht oder gehen noch genauer in die Analyse. Manche schauen es vielleicht gar nicht mehr an oder können direkt am Abend den Schalter noch umlegen. Also es ist unterschiedlich. Ich meine, da gibt es auch keinen, da gibt es jetzt auch keinen,
Kein
ja, Patentrezept,
Patentrezept.
genau. Da gibt es kein Rezept für, da muss jeder irgendwie seinen Weg finden. Ich glaube, das kommt viel
Ja.
durch Erfahrung, was man auch lernt, was
Ja.
man mitnimmt oder auch erlebt.
Ich glaube schon auch sehr stark eine Typenfrage. Ja. Also, weißt du, der eine ist so gestrickt, ach mein Gott, jetzt ist vorbei, blick nach vorne. Der andere braucht einfach eine Weile, um das Ganze zu verdauen. Was waren das heute für ein Spiel aus deiner Sicht? Also für alle, die es nicht auf dem Schirm haben. Bei Ausstrahlung ist das Spiel schon ein paar Tage her. Die Leipziger haben knapp mit 30 zu 33 gegen die Füchse verloren.
Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde jetzt sagen, von beiden Seiten ist nicht das beste Spiel.
Ja, vor
Schon
allem
fehlerbehaftet gewesen,
erste
ne?
Hälfte hatten beide echt
Genau.
überdurchschnittlich viele technische Fehler.
Und ja, ich habe vor dem Spiel auch schon gesagt, wir brauchen irgendwie so das gewisse Extra, irgendwie
Ja.
diese irgendeine Ausnahmeleistung. Und dann haben wir jetzt 5 Paraden im Tor.
Ja.
So, da hätten wir irgendwie eine besondere Leistung gebraucht, um das gewisse Extra zu haben, und das hatten wir heute einfach nicht. Und da haben wir wirklich in der Abwehr vor allem keinen Zugriff bekommen und hatten halt diese 10 Minuten Anfang der zweiten
Ja.
Halbzeit, wo wir einfach vorne auch einfach keine Durchschlagskraft hatten. Und das tut dann extrem weh, wenn man dann von Unentschieden auf -7 innerhalb
Minus
von
acht
einer
waren es
minus
sogar.
acht sogar
Viertelstunde. Nach
in der,
45,
ja.
also ihr geht in die zweite Hälfte mit Unentschieden, seid voll drin im Spiel und nach 45 Minuten minus acht. Ja.
Und das tut halt unheimlich weh, weil man sich viel vornimmt dann in der Halbzeit auch. Auch wie gesagt, die erste Halbzeit, der trotz der Fehler ausgeglichen gestaltet hat, und das Spiel halt dann weg ist. Und der Rest ist halt dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, einfach mit 7 gegen 6 nochmal alles probieren, was geht. Und wir kommen
Ihr
noch,
könnt das ja aber
wir
auch.
können das auch,
Ihr seid
ja,
auch bis auf zwei Tore rangekommen.
aber es ist halt frustrierend, dann loszulegen, wenn man mit 8 Toren hinten liegt,
Ja.
und dann nochmal auf 2 Tore rankommt. Aber am Ende haben auch da dann irgendwie ein, zwei besondere Aktionen gefehlt, nochmal eine Parade oder irgendwie ein Ballgewinn oder irgendwie sowas, weswegen das auch dann ja in Ordnung so geht und die Füchse auch ja verdient gewonnen haben.
Bei den anderen spielt halt auch so ein komischer Typ. Ja.
Ja.
Der auch heute wieder dann ein, zwei Aktionen halt hatte, hinten raus, wo es dann echt nochmal knifflig wurde. Da macht er den einen quasi von halb links, kannst dich erinnern, wo ich mir denke, wie kommt der da durch? Also von der falschen Seite, da war gar keine Lücke. Aber irgendwie schiebt er sich da rein. Matthias Gitzel ist natürlich der, von dem wir reden, ja.
Genau, also wie gesagt, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Also deswegen aktuell auch wahrscheinlich der beste Spieler der Welt.
Also vorne
Also
würde ich auf jeden Fall sagen.
wirklich Zweikampfstärke und wie er dann den ganzen Körper sich da reinschiebt auch immer noch und das halt meistens dann Tor 7 Meter halt auch immer ist, weil die Abwehr so tief gedrückt ist und irgendjemand immer im Kreis steht. Ja, das ist schon besonders und dann auch die Verantwortung übernimmt in entscheidenden Momenten und da profitieren ja auch seine Mitspieler von, weil er meistens die richtige Entscheidung trifft und auch wenn wir helfen und
Ja.
alles eng schieben, dann kommt der Ball trotzdem weiter und dafür haben die Füchse dann auch auf den anderen Positionen auch zu viel Qualität, dass sie dann auch von außen oder halb, wo du jetzt auch nicht sagen kannst, den können wir jetzt mal werfen lassen oder so, ne? Deswegen unheimlich schwierig und wieder 33 Tore heute gemacht, die Füchse, das ist halt für uns auch dann zu viel, wenn wir vor allem vorne auch Probleme haben.
Ja. Wobei er trotzdem am Ende auf 30 Tore kommt, ja, weil ihr in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte, also zwischen 45. und 60. Also ihr seid 45 Minuten echt gut im Spiel. Aber wie du halt sagst, ihr seid im Moment im unteren Mittelfeld in der Tabelle. Ihr habt brutal viele Verletzungen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und du hast es ja genau richtig aus meiner Sicht formuliert. Wenn du dann halt ein Top-Team, und zu denen gehört Berlin ja eindeutig, schlagen willst, dann brauchst du halt eine außergewöhnliche Leistung. Du hast sie aber gezeigt. Also mal rein statistisch gesehen, 10 Tore, ja, 13 schon zuletzt gegen Eisenach. Aber es hätte halt offensichtlich nochmal ein bisschen was gebraucht. Trotzdem, Luca, also wenn ich dich so sehe, ich habe das Gefühl, du hast gerade Spaß am Handballspielen.
Ja, also ich muss sagen, aktuell macht es mir unheimlich viel Spaß. Ich stehe gern auf der Platte. Es fühlt sich auch irgendwie gerade leicht an, gut an. Und ich glaube, irgendwie ist das so das Rezept gerade, warum ich auch einfach, glaube ich, meinem Team aktuell auch viel geben kann und auch viel helfen kann. Ich muss viel Verantwortung übernehmen, wie du gesagt hast. Wir haben starke Veränderungen im Kader gehabt, auch Verletzungen und so weiter, wo, ja, ich sag mal, man auch viel auf Rückraummitte dort auch sortieren muss und steuern muss aktuell halt mit dem Kader, den wir haben. Und deswegen ist es halt trotzdem für mich gerade noch gut, einfach jetzt die Monate, die ich hier bin, einfach zu genießen, Spaß zu haben und einfach auf der Platte mein Herz zu lassen. Ich war 6 Jahre jetzt hier in Leipzig oder 5,5 im Sommer 6 und da einfach mit einem schönen und guten Gefühl da rauszugehen. Und wenn ich natürlich dann auf der Platte dann auch so Gas geben kann und so spielen kann, dann ist das das Beste, was passieren kann.
Du spielst natürlich auf deinen Wechsel im Sommer nach Flensburg an. Logisch, das werden wir noch thematisieren. Es sind aber noch ein paar andere interessante Sachen drin gewesen, gerade finde ich, bei dem, was du erzählt hast. Also, gehen wir es mal ganz kurz durch. Matej Klima ist ja quasi die ganze Saison schon raus nach seinem Kreuzbandriss. Brutal wichtiger Spieler für euch. Franz Semper ist verletzt seit der WM. Brutal wichtiger Spieler für euch. Viggo Kristjansson hat den Club verlassen im Winter. Brutal wichtiger Spieler für euch. Also, weißt, allein diese drei Rückraumspieler, das ist gehobene Bundesliga-Qualität und die brechen euch komplett weg. Ich finde, das sieht man halt unterm Strich auch, dass euch die Substanz
Absolut
fehlt.
richtig, ja.
Aber du sagst gerade über dich, in der Situation musst du natürlich noch mehr Verantwortung übernehmen und es beschwingt dich auf eine gewisse Art und Weise. Ist es so? Habe ich das richtig verstanden?
Also ich glaube, generell viel Verantwortung habe ich immer schon und das möchte ich ja auch haben und ich möchte vorangehen. Aber natürlich, so als Spielmacher habe ich jetzt vielleicht im Gegensatz zu einem halben Jahr oder am Anfang der Saison oder letzte Saison vielleicht noch mehr Abschlüsse und noch mehr Würfe, die ich mir nehme, wo du vielleicht einen Franz Semper oder Matej Klima hast, die halt auch exzellente Rückraumschützen sind, die halt auch vielleicht jedes Spiel 6, 7, 8 Aufschläge haben. Wo du halt generell dann weniger Würfe hast, vielleicht mehr, vielleicht auch für die Mitspieler spielen musst und das Spiel sich einfach ein bisschen verändert. Und jetzt ist es halt so, dass ich auch vor allem in den letzten 3 Spielen meistens über 10, 12, 13 Abschlüsse halt auch habe oder mir nehmen muss auch, was einfach das Spiel ein bisschen verändert. Aber klar liegt das auch einfach dran, dass sich der Kader hier geändert hat und auch so ein bisschen, ja, noch die Verantwortung, wie gesagt, dann noch mehr bei mir liegt.
Ja, aber du scheinst es ja gut annehmen zu können und auch genießen zu können. So kommt es mir zumindest vor. Du hast ja selber gesagt, dass du dich leicht fühlst gerade auf dem Handballfeld. Was könnte ja auch die andere Reaktion sein? Oh Gott, ich habe jetzt wahnsinnig viel Verantwortung. Ich muss jetzt funktionieren. Das ist ja offensichtlich dann bei dir nicht der Reflex.
Nee, also wie gesagt, man hatte 2 Möglichkeiten, wie du sagst, so,
Ja.
wo ich jetzt vom Turnier mit der Nationalmannschaft zurückgekommen bin. So entweder, okay, ich sage jetzt, boah, fuck mich das ab. So, der Kader ist komplett durcheinander gemischt und irgendwie als Rückraum-Mittelspieler muss ich das alles sortieren. Ich habe rechts Seitz, der jetzt gekommen ist, was ein super junger
Ja,
Spieler
aber
ist, der
genau,
aber
aber
einfach im
eben super
System
jung, klar.
super jung und im System nicht ist und ja auch erstmal nur ein halbes Jahr bis Sommer hier ist. Dann haben wir links Bogujewicz, der auch noch gar kein Deutsch kann, der ja auch mitten in der Saison gekommen ist und dann
Wo man auch sieht, dass er noch nicht die vollständige
genau.
Bindung hat zu euren Abläufen,
Dann
ne?
manchmal im Kreisspiel mit Luca Rogan, der auch Deutsch lernt, aber da auch noch nicht so sicher ist und auch ein sehr junger Spieler ist. Und wenn wir zum Beispiel in dieser Viererkombination manchmal im Angriff spielen, dann ist das halt schon viel
Ja.
Kommunikation. Manchmal sieht man das auch, dass vielleicht Abläufe noch nicht so 100% halt passen, wo halt Kleinigkeiten halt auch entscheiden in der Bundesliga halt, auch in vor allem, wenn du halt gegen Top-Mannschaften spielst. Genau, und deswegen, und die andere Möglichkeit war halt zu sagen, boah, ich habe jetzt einfach trotzdem Spaß, ich versuche das zu koordinieren, ich gehe voran und habe einfach jetzt ein geiles halbes Jahr hier noch und versuche einfach mein Bestes, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Und ich glaube, das auch bin ich dem Verein schuldig und auch den Zuschauern jetzt hier, die mich immer unterstützt haben, jetzt auch für die ja, letzten Monate, die ich hier
Ich
bin.
glaube, das spricht sehr für dich, dass du da mit so viel Energie auch diese letzte Phase angehst und es nicht austrudeln lässt. Weil, weißt du, ich kann mir schon vorstellen, ich weiß, dass du ein ehrgeiziger Kerl bist. Ja? Und ihr habt euch ja hier in Leipzig eine gewisse Situation aufgebaut in den vergangenen Jahren. Das ist jetzt die 10. Bundesliga-Saison in Folge, die 6. für dich. Und ich hab in den vergangenen Jahren viel mit deinem Geschäftsführer Carsten Günther über eure Ausrichtung und über eure Ziele gesprochen. Und er ist ja auch einer, der das mit unglaublich viel Leidenschaft lebt. Und der hat ja auch hier das Umfeld mitgerissen mit der Story, hey, wir denken Richtung Europa. Das ist unser Ziel, ist unser Traum, dass wir bald wieder europäisch spielen, ja. Und ihr wart ein paar Mal ziemlich nah dran, ja. Und im Moment stellt sich halt die Situation so dar, dass ihr schon ein ganzes Stück weit weg seid von dieser Situation. Ich habe es ja gesagt, ihr wart 12. vor dem Spieltag. Ich weiß nicht, ob ihr immer noch auf Platz 12 steht, aber unteres Mittelfeld. Wenn ich mich da versuche reinzuversetzen, gerade auch in den Spieler wie dich, der einfach nochmal auch andere Ambitionen hat. Ja? Ich meine, du bist jetzt fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Du gehst nach Flensburg, weil du eben um die großen Sachen mitspielen willst. Ist es für dich schwierig, das mental hinzukriegen, dass ihr jetzt eben in dieser Saison offensichtlich nicht um diese Sachen mitspielen könnt, um die ihr eigentlich hättet gerne mitspielen wollen, im optimalen Verlauf?
Absolut, also da braucht man nicht drum herum reden und das ist natürlich Jahr für Jahr frustrierend ist, wenn man immer wieder mit dem Ziel reingeht, okay, wir wollen vorne angreifen, wir wollen jetzt mal in diese Fünfer-, Sechser-Gruppe, wollen wir jetzt den Anschluss gewinnen und dann, wenn du dann wieder nach der Hinrunde dort stehst und spielst dann, wie man es sagen muss, um die goldene Ananas, natürlich um wichtige Platzierungen, aber am Ende sind die Platzierungen, da muss man ja auch so ehrlich sein, am Ende, zumindest was das internationale Geschäft angeht oder so, sind die halt nicht relevant und deswegen ist das natürlich manchmal frustrierend, weil man halt viel investiert, viel arbeitet dafür und auch in die Spiele so reingeht, okay, wir wollen und ich als Spieler möchte irgendwann gern nach Europa, ich möchte europäisch spielen, ich möchte mich international auf der Ebene unabhängig von Nationalmannschaft dann auch vertreten und dann ist das natürlich irgendwann nach Jahren, wo man das jedes Jahr irgendwie wieder so erlebt, schon ziemlich frustrierend und man muss halt trotzdem auch sagen, dass der Verein hier und auch der Standort mit den Sponsoren und mit diesem ganzen Umfeld an sich das auch verdient hätte, europäisch zu spielen. Aber es wollen halt trotzdem am Ende auch noch 6, 7 andere Teams wollen auch dorthin. So, und dafür brauchst du halt dann ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Struktur im Kader. Da darf es halt nicht passieren, dass einfach der Kader sich so sehr
verändert. Eine komplette Rückraumachse
wegbricht. So, natürlich, Verletzung kann man nichts für, aber es ist halt am Ende auch ein bisschen die Ausrichtung, die Breite vom Kader, die auch entscheidend ist. Und natürlich ist es dann auch jetzt zu so einem Zeitpunkt, jetzt dort wieder zu stehen, auf Platz 13 zu kämpfen, dass man einen einstelligen Tabellenplatz holt, ist... Es gibt Cooleres und es ist auch so, dass man sagt, okay, es ist geiler, wenn du halt um was spielen kannst, aber am Ende muss man die Situation jetzt so nehmen, wie sie ist und das Beste draus machen und hoffentlich die Ziele des Vereins dann zu erreichen und einen einstelligen Tabellenplatz zu holen.
Aber offensichtlich bist du ja in der Lage, das mental hinzukriegen, so wie du spielst im Moment. Einstelliger Tabellenplatz, das siehst du nach wie vor als realistisches Ziel für die Saison?
Ja, also das ist schon realistisch. Wir sind eng zusammen im Mittelfeld, aber natürlich ab Platz 7, ich habe die Tabelle jetzt nicht genau vor Augen, aber ja, da ist dann schon ein Punkt Abstand und da muss man auch so realistisch sein, auch mit dem Kader und dem ganzen, den ganzen Unruhen, die gerade drin sind, dass wir da einfach schauen müssen, dass wir die Basics machen und dann hoffentlich einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Aber das ist schon realistisch dann auch.
Wenn ich mir deine persönlichen Zahlen so angucke, nicht so schlecht. Drittmeister Assists. Ja? Du hast im Schnitt ein HPI von 80. Das ist der drittbeste unter den Mittelmännern. Duvendjak und Tissier sind noch einen Tick vor dir. Wie findest du das so, die Zahlen? Die statistischen Belege?
Ich sag mal so, es ist schön anzuschauen, aber zu viel reininterpretieren und irgendwie zu viel drauf schauen, mache ich jetzt auch nicht. Also man hat gute, man hat schlechte Phasen. Ich versuche, mehr gute als schlechte Phasen zu haben und voranzugehen. Und das ist am wichtigsten, dass der Mannschaftserfolg dann auch ganz oben steht.
Das ehrt dich natürlich.
Natürlich, aber wie gesagt.
Und trotzdem hätte ich jetzt gesagt, du bist momentan auf Platz 18 aller Mittelleute, dann wäre das wahrscheinlich
absolut, wie gesagt, natürlich hat man persönlich auch Ambitionen und man misst sich auch selber dran, was man als ehrgeiziger Spieler auch, was man selber für sich auch erreichen möchte, wie man spielen möchte. Da hat man auch klare Vorstellungen. Deswegen natürlich freut mich das. Aber am Ende wäre es doch irgendwie, wenn man ganz oben stehen würde in den Statistiken und trotzdem keinen Punkt holt, dann dann wird es einem, glaube ich, auch irgendwie nicht so viel geben. Weil ja, die gute Stimmung, die man jeden Tag hier im Alltag auch hat, die entwickelt sich ja auch nur, wenn man als Team irgendwie auch einen gewissen Erfolg hat. Weil sonst. Ja,
wenn du jeden Tag in die Kabine läufst, nach dem Motto, oh, bei mir läuft's ja gerade. Und du siehst nur mies gelaute Leute um dich rum.
Heute wieder Straftraining, aber ich komme rein, 15 Tore gemacht. Das ist es auch nicht. Also.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast ja heute gegen deinen ehemaligen Trainer gespielt, ja, gegen Jaron Sievert, mit dem du zusammen als ganz junger Kerl bei TuS Essen gearbeitet hast. Habt ihr noch Kontakt?
Nicht mehr viel.
Nicht mehr viel.
Aber man muss schon sagen, ich habe damals ja dann A-Jugend gespielt und dann hat er sozusagen übernommen. Das war das erste Jahr, wo ich dann auch mit dann so zweite Bundesliga, erste Herren und A-Jugend war. Und er hat mich da schon dann auch als junger Spieler
ganz schön viel eingesetzt,
gefördert, teilweise auch erstmal, das ist das Witzige daran, auch auf halb rechts, weil wir da dann ein bisschen Not hatten und dann ich als junger Spieler dann die Position ausgefüllt habe. Da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich habe jetzt die Chance nach Leipzig zu gehen und da könnte ich auch Rückraum Mitte spielen und nicht Rückraum rechts. und dann bin ich dann irgendwann nach Leipzig gegangen, aber nein, er hat mich schon ziemlich gefördert. Das rechne ich ihm auch hoch an, dass er da auf mich geachtet hat, mich hochgezogen hat und auf mich gebaut hat und das war mit Jaron Sievert und danach hier André Haber, das waren schon auch zwei entscheidende Trainer dafür, dass ich den Weg so bisher gegangen bin in meiner Karriere.
Die dich supportet haben, absolut, einfach in dieser Phase.
Und sich getraut haben, trotzdem Profibusiness und dem Druck einfach auf einen jungen Spieler zu setzen, der Bock hat und sich reinhaut. Also
das hat ja ganz gut funktioniert. Wie sehr guckst du eigentlich schon, ganz ehrlich, nach Flensburg, was die so machen? Ich meine, die haben ja auch eine ziemlich turbulente Zeit hinter sich.
Absolut, also ich verfolge das schon.
Also, weißt du, also als du verpflichtet wurdest, war Nikolai Krikau noch Trainer.
Ja, genau.
Also das ist sozusagen, das ist die Grundlage, auf der du die Entscheidung triffst, nach Flensburg zu gehen. So, jetzt ist mittlerweile, Krikau ist längst Geschichte, Pajovic ist neuer Trainer, im Kader tut sich einiges. Wie guckst du da hin?
Natürlich ist Trainer die eine Komponente, der mich natürlich auch gerne haben wollen würde. Ich glaube auch, dass ich gut ins System reingepasst hätte von ihm. Auf der anderen Seite ist die Komponente halt auch Verein, wo ich auch mit Lubo viel Kontakt hatte auch und er auch will, dass ich komme, er auf mich setzt und baut und klare Ideen hat auch, wie der Kader aussehen soll und das ist natürlich die andere Komponente und die bleibt ja. Und deswegen gehört es auch irgendwo zum Sport dazu. Man muss heutzutage und vor allem auch im Handball wird es auch immer mehr auch damit rechnen, dass solche Situationen passieren, dass Trainer entlassen werden. Wie gesagt, auch mit den Spielern wird es ja immer wilder, dass Spieler auch gehen, die noch Verträge langfristige gehabt haben oder dort irgendwo rausgekauft werden, wo das schon manchmal auch jetzt so nicht von dem Geld her, aber von der Art und Weise her so ein bisschen in die Fußballrichtung auch vielleicht, man könnte schon denken, geht. Aber deswegen muss man damit rechnen und deswegen bin ich da offen, auch für den neuen Trainer und habe halt generell einfach Lust auf diesen Club und den Verein. Und natürlich, ein Auge schaut jetzt schon mal auf die Ergebnisse auch und was dort so passiert. Da würde ich lügen, wenn das nicht so wäre. Aber ja, wo ich halt auch natürlich hoffe, dass sie sich vielleicht auch am besten für die Champions League auch noch qualifizieren.
Das kann ich gut verstehen. Wir werden das natürlich gleich noch vertiefen im zweiten Teil, deine Entscheidung für Flensburg. Ich habe es nur jetzt schon angerissen, weil wir sind ja in diesem ersten Teil, beziehen wir uns auf die aktuelle sportliche Situation und du kannst ja jetzt frei quatschen quasi von außen. Also wenn du nicht beteiligt bist und jetzt auf die Tabelle guckst und siehst, wie sich das darstellt in den Top 6, das ist ja echt eine Traumsituation. Also ich zumindest kann nicht vorhersagen, was da passiert, aber das würde mich echt interessieren, wie du dieses Meisterrennen einschätzt unter den ganzen Gegebenheiten. Ich meine, du stehst ja auch gegen die Mannschaften, gegen die Spieler Woche für Woche auf dem Platz, ja? Du erlebst es aus nächster Nähe. Wer wird Meister in dieser Saison?
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage.
Ja, das ist mir schon klar. Das ist
eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, es ist verrückt, weil du halt wirklich so viele verschiedene Ausgangssituationen hast. Ja. Magdeburg mit vielen Verletzten, Flensburg jetzt auch mit.
Magdeburg, Step by Step.
Ja.
Wenn die alle zusammen haben, sollte das eigentlich die beste Mannschaft sein.
Also ich glaube, dass die eingespielteste Mannschaft ist und auch mit ihrem System die besten Spieler auch für ihr System haben. Und normalerweise dann auch jetzt, wenn du siehst, wie die auch switchen können mit den Verletzten, wie sie dann noch, wie gesagt, auch die Taktik noch umändern mit vier Rückraumspielen auf einmal, wie Eisenach so ein bisschen spielen. und trotzdem auch in der Champions League wichtige Spiele gewinnen. Also ich glaube, wenn da die Leute zurückkehren, dass da mit Magdeburg auch zu 100% zu rechnen ist.
Also die sind im Rennen nach wie vor.
Die sind im Rennen, absolut. Ich glaube, dass alle irgendwo noch im Rennen sind. Natürlich Flensburg ein bisschen jetzt hinterherhinkt.
Aber die, wichtiges Statement jetzt der genau, Sieg gegen Melsungen.
Aber jetzt auch schon zwei schwierige Spiele hatten mit Berlin und mit Melsungen, wo die anderen natürlich auch noch untereinander auch Punkte lassen werden. Also ich bin gespannt auf Hannover und auch auf Melsungen, ob die jetzt wirklich im weiteren Saisonverlauf und in der zweiten Saisonhälfte wirklich ihre Leistung so hochhalten können. Daran wird man es sehen, aber also ich glaube, ich tendiere dahin, dass wahrscheinlich am Ende irgendwie Magdeburg ganz oben stehen wird. Natürlich würde ich mir wünschen, dass Flensburg ganz oben steht, das muss ich den Fans natürlich auch ganz klar sagen. Nein, aber ich tendiere so ein bisschen in die Richtung, dass wenn die Verletzten zurückkehren, Magdeburg schon gute Chancen hat.
Ich finde es cool, dass du einen klaren Tipp wagst, weil wenn man das ganz sachlich betrachtet und alle sechs Mannschaften und deren Situation beleuchtet, dann findest du überall Pros und Cons und alle haben so ihre Themen und natürlich auch der SC Magdeburg mit dieser Verletztenliste nach wie vor, aber jetzt habe ich gerade gesehen, Oma Ingi Magnusson ist zurückgekommen, Lagergren ist auch wieder zurück, das heißt, sie haben wieder zwei Linkshänder im Rückraum, das ist dann schon nach und nach eine andere Situation, also auch wenn das wahrscheinlich keinen interessieren wird, ich gehe mit dir. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ich würde auch auf Magdeburg gehen. Das soll es gewesen sein zur aktuellen sportlichen Situation. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann gucken wir mal, wo denn dieser Luka Witzke eigentlich herkommt, ja, und wie der zu dem Mann und Spieler geworden ist, der er heute ist. Bin gespannt.
Sehr gut.
Bis gleich. So, zweiter Teil bei Hand aufs Harz. Wir wollen etwas erfahren über Luka Witzke. Also, geboren 1999 in Moers. Damit kann ich was anfangen. Ja?
Tatsächlich. Aber,
Moers sagt mir schon was. Volleyball waren die doch immer gut, oder?
Boah.
Egal, also Moers, aber das hat man schon mal gehört auf jeden Fall. So, jetzt aber kommt's. Aufgewachsen in St. Hubert.
St. Hubert, ja.
St. Hubert, okay. Habe ich's falsch betont. Bitte gib uns eine geografische Einordnung. Du bist ein Kind des Westens auf jeden Fall. Des
Westens, aus NRW. Die nächstgrößere Stadt ist Kempen, dann kommt Krefeld, Düsseldorf.
Okay.
Also das ist
also
so,
ab Krefeld komme ich
genau,
mit.
Das sind so 45 Minuten, 40 Minuten von Düsseldorf. Das ist ein kleiner Ort, genau wo ich bei meiner Familie dann groß geworden bin.
Lebt die heute noch dort,
deine Eltern? Ja, lebt noch dort im Haus und davor Feld. also ein bisschen ländlich, sehr ländlich eigentlich, sehr aufgewachsen und die leben noch dort und ich bin hin und wieder, wenn es sich anbietet und mal 3 Tage frei sind, auch immer mal wieder noch dort zu Besuch.
Das ist ganz schön weit von hier, oder?
Ja, sind schon 4,5, 5 Stunden manchmal, auch mit dem Auto ist schon einmal durch ganz Deutschland.
Das müsste ja schon relativ nah an der holländischen Grenze sein, oder?
Genau, Venlo also, hinten.
Ja, ganz im Westen, jetzt bist du ganz im Osten, jetzt gehst du ganz in den Norden. Ja. Das ist auch ein interessanter Punkt. Geografisch klapperst du Deutschland ab.
Genau, fehlt nur noch ganz im Süden irgendwann.
Musst du halt nach Göppingen noch irgendwann. und in die Mitte, nach Melsungen. So, das ist dann quasi der Abschluss. Also, dann haben wir ja schon alles besprochen, hervorragend.
Nee, aber es ist schon interessant, darüber nachzudenken, das hast du schon recht, so einmal 500 Kilometer in die eine Richtung, jetzt nach oben.
Ja, du kriegst ein bisschen was mit.
Ich erlebe ein bisschen was und sehe ein bisschen was, ja.
Wie war das Leben so als Junge in St. Hubert?
Schön, befreit.
Frei, entspannt.
Entspannt, man war viel draußen unterwegs. Das war, glaube ich, noch so ein bisschen die Zeit, wo man mit den Jungs sich getroffen hat und ein bisschen sich einen Ball geschnappt hat aufs Fahrrad und dann ist man zum Bolzplatz gefahren und war da einfach draußen und hat gespielt. Dadurch, dass es halt ländlich war, hatte man auch dort halt viele Möglichkeiten, um einfach, ja, ohne irgendwie groß gestört zu werden, da auch unterwegs zu sein, was zu machen draußen und es war cool. Also es war wirklich, es war sehr schön und es war eine schöne Zeit.
Mhm. Welche Kultur, welche Lebensumstände haben dich geprägt? Ich habe gelesen, dein Vater und dein Großvater haben im Bergbau gearbeitet. Ist das richtig?
Ja.
Also unter Tage?
Also hauptsächlich mein Vater, der wirklich unter Tage gearbeitet hat. Davon habe ich natürlich nicht mehr so viel mitbekommen. Aber natürlich ist man schon in gewisser Weise aus einer Arbeiterfamilie auch irgendwie gekommen.
Ja, das stelle ich mir so vor. Ich meine, also das ist ja, also, weißt du, also mehr taffe Arbeit kann man sich ja gar nicht vorstellen in einem anderen Bereich. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ich habe nie unter Tage gearbeitet.
Nee, es war halt, wie gesagt, auch eigentlich nur die Anfangszeit von meinem Papa halt, wie gesagt, in seinem Leben, wo ich dann selber halt nicht so viel von mitbekommen habe, wo er dann, wie gesagt, irgendwann dann in einen anderen Job gewechselt ist. Aber natürlich irgendwie so ein bisschen so die Grundmentalität, die bleibt dann trotzdem hängen.
Darauf wollte ich hinaus. Hast du davon was mitgekriegt?
Also man hat das schon ein bisschen erlebt und es wurde einem auch natürlich dann vorgelebt, auch ein bisschen. Ja. So, wo man natürlich auch schon so ein bisschen so den einen oder anderen Input auch bekommt oder auch so ein bisschen die Weisheit fürs Leben. Wie gesagt, aber irgendwann dann hat er in einem anderen Job gearbeitet und dann war halt trotzdem mein Leben geprägt vom Handball schon früh, weil mein Papa auch Handball gespielt hat, meine Mama früher Handball gespielt hat. Dann irgendwann jetzt...
Also der sportliche Weg war dann klar vorgezeichnet.
Ja, ich war schon als kleiner Junge oft in der Halle und hab da irgendwie...
Das ist der Klassiker irgendwie.
Ja, ich war in der Halle und irgendwie gab's keine andere Option. Hab meinem Papa bei meiner Mama beim Spielen zugeschaut. Und ja, irgendwie war's klar dann mit der Ballspielgruppe schon, dass ich da dann auch mit anfange. Und ja, dass natürlich dann so einen Weg nimmt, das kann man ja früher dann auch nicht ahnen. Also da macht man's erstmal, weil es Spaß macht und... wenn man Bock hat, einen Ball hinterher zu rennen.
Aber nochmal ganz kurz auf das, was wir gerade angesprochen haben, zurückzukommen. Würdest du sagen, dass du ein Arbeiter bist?
Schon. Also ich würde schon sagen, dass ich viel gearbeitet habe und auch investiert habe dafür, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Da werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige sein.
Also du würdest auch sagen, dass du trainingsfleißig bist?
Ja, also ich versuche schon viel für meinen Körper zu machen, viel an mir persönlich zu arbeiten, an meinen Baustellen zu arbeiten und da auch einfach viel für mich zu machen und das hat sich eigentlich schon in den Jahren auch so durchgezogen, weil ich auch schon früh wusste, dass man geschenkt nichts bekommt.
Ja, ich glaube, das ist das, was man dann irgendwo schon mitbekommt. Selbst, weißt du, nicht hundertprozentig bewusst in ganz jungen Jahren, wie du gesagt hast. Aber diese grundsätzliche Einstellung, die ja dann drin war in deiner Familie offensichtlich, ja, dass es einen Einsatz braucht, um irgendwas zu erreichen.
Ja, also wie gesagt, man muss ja sich das mal vorstellen, ich war jetzt auf keinem Internat, sondern ich war auf einer normalen Schule und meine Mama hat mich dann irgendwann, wo es dann ein bisschen weiter weg war, nach Düsseldorf ging oder auch dann nach Essen damals und ich dort noch nicht in der WG gelebt habe, hat meine Mama mich dann 3, 4, 5 Mal die Woche zum Training gebracht, hat dort gewartet. Und ist dann wieder mit mir zurückgefahren. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Einsatz, den brauchst du halt auch von deiner Familie, ohne die hätte ich es halt nicht geschafft. Ja. Überhaupt diese so leistungsbezogen, diesen Sport zu machen, wenn man jetzt nicht auf einem Internat ist. So, und das war nie eine Option, weil ich einfach auch so ein bisschen so ein, damals noch ein Heimscheißer war. Und
danke, dass du das Wort in den Mund nimmst und ich es nicht sagen muss.
Ein Heimscheißer war und eigentlich jetzt schon so war, irgendwie... Ja, wenn ich so lange wie möglich zu Hause wohnen kann, dann ist gut.
Ja.
Und dann kam irgendwann so dieser Change, wo ich dann zweite Liga gespielt habe, in der WG gewohnt habe, dann sozusagen ausziehen musste, weil es halt einfach logistisch keinen Sinn gemacht hat mit 2-mal am Tag Training. Ja. Und was ich noch sagen wollte halt dazu, dass das Ganze ging halt nie ohne Abstriche zu machen, also man musste es wirklich wollen und auch viel dafür investieren, arbeiten dafür, dass man auch immer wieder gesagt hat, ey, Schule aus und jetzt kommen wieder ins Auto und dann kommst du abends irgendwann um 21 Uhr nach Hause oder 22 Uhr und dann am nächsten Tag geht's wieder Schule, Training und dass das auch irgendwie so ein bisschen mich auch geprägt hat und dann auch für mich gezeigt hat, okay, ich will das unbedingt.
Sonst kann man diesen Weg nicht machen. Jetzt hast du natürlich schon einige Stationen ziemlich schnell abgearbeitet, nur mal mit der Ruhe. Ja. Offensichtlich gibt's bei euch auf jeden Fall auch diese familiäre handballerische Prägung und starke familiäre Bande. Da hat sich jemand bei uns gemeldet.
So, hi Markus und auch hallo an alle Zuhörer von Hand aufs Herz. Ich bin Melina, die kleine Schwester von Luca. Und ich denke mal, man kann sich vorstellen, dass Handball schon immer ein großes Thema bei uns in der Familie war. Vielleicht als Fun Fact aus unserer Kindheit kann ich auch erzählen, dass Luca und ich schon früher ja fast jeden Tag auch Handball von Tor zu Tor beziehungsweise Wand zu Wand in seinem kleinen Kinderzimmer gespielt haben. Hier auch Grüße an Mama und Papa. Ich denke, dabei ist auch einiges mal kaputt gegangen. Ja, und leider muss ich auch zugeben, dass Luca die meisten Spiele gewonnen hat und das auch heute noch bei einigen anderen Sportarten ist, ob es beim Dart oder Wettschwimmen. Da habe ich leider selten eine Chance. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur ein Spiel, welches bei uns auf Augenhöhe ist, nämlich Mario Kart auf der Nintendo Switch. Und da wir beide sehr, sehr ehrgeizig sind, kann ich ihn da ja mit einer Niederlage auch mal sehr gut ärgern, wie es eben unter Geschwistern auch mal so ist. Naja, Luca, an der Stelle würde ich dir gerne auch nochmal sagen, wie stolz ich auf dich bin und dass ich auch jederzeit hinter dir stehe. Und falls du doch gerne mal wieder eine Niederlage im Mario Kart haben möchtest, dann melde dich doch gerne. Tschüss zusammen, bis dann.
Ja, vielen Dank an deine Schwester Melina.
Ja, heißt vielen sie. Lieben Dank.
Schöne Baby Worte,
kann ich nur
oder?
Zurückgeben. Schöne Worte. Und ja, hab dich auch ganz doll lieb.
Das finde ich schön. Nein, also da hört man ja wirklich raus, dass ihr eine enge Bande habt, ja, dass ihr als Kinder viel Zeit miteinander verbracht habt. Das ist so lustig, weißt? Je häufiger ich diese Gespräche führe und natürlich gucken wir immer zurück, so was war da los bei euch in der Kindheit? Das sind so ganz klassische Geschichten, ja, dass man halt schon von frühester Kindheit an diese Leidenschaft entwickelt hat für den Sport.
Das, ja, das finde ich also schon bemerkenswert. Manchmal verdrängt man das oder auch vergisst das auch manchmal so. Also jetzt, wo ich es gerade wieder gehört habe, wenn man darüber nachdenkt, dann in dem kleinen Zimmer, wo man sich dann an der Wand irgendwie geschaut hat, Tür, ja. Schreibtisch,
genau, das ist das Tor. Genau, man denkt sich dann irgendwelche Spielfelder und Spiele aus.
Und bis zu der und der Linie und dann irgendwann gehst du geschwitzt aus dem Zimmer raus, weil du da dann wirklich einen ernsthaften Wettkampf geführt hast und oder das im Garten machst mit den Fußballtoren dort und man dort dann auch ja, manchmal sogar mit Erwachsenen 2 gegen 2 gespielt hat und Mama und Papa herhalten mussten. Also, wenn man so darüber nachdenkt, das ist schon manchmal Wahnsinn, was man auch irgendwie für eine Leidenschaft auch als Familie oder auch, wie gesagt, als Geschwister irgendwie dort haben kann. Und das ist schön, dass man sich das manchmal nochmal ja, in Erinnerung einfach ruft, weil das schon besonders ist.
Was ist mit Mario Kart?
Ja, da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Also ich würde schon sagen, dass ich 80-20 vorne bin, aber nein, also wie gesagt, auch sie ist sehr ehrgeizig.
Spielt auch Handball, gell?
Spielt auch Handball, auch schon sehr lange jetzt, hat sich irgendwann für den Weg entschieden, zu sagen, okay, ich möchte gerne mit meinen Mädels zu Hause spielen und habe da einfach Spaß am Handball und konzentriere mich beruflich auf eine andere Schiene. Und seit Jahren trainiert mein Papa die Mannschaft, wo meine Schwester spielt, genau. Wo Mama auch immer dann meine Spiele zu schauen hat am Wochenende manchmal.
Guckst du manchmal in der Halle vorbei?
Also ja, wenn ich Zeit habe.
Und was passiert dann, wenn du da auftauchst?
Ach, die freuen sich alle. Wie gesagt, ich kenne die auch jetzt schon jahrelang, weil natürlich, wo ich auch noch zu Hause gewohnt habe, hat mein Papa die auch schon trainiert und
dann sind die schon stolz, dass der Junge aus dem eigenen Ort genau, hier Nationalspieler ist mittlerweile.
Ich bin manchmal auch schon mal dann damals eingesprungen als Trainer, als hab dann da mal eine Trainingseinheit übernommen oder auch ein Spiel, wenn mein Papa irgendwie im Urlaub war oder unterwegs cool. war und das ist irgendwie cool. Und wenn ich dann natürlich auch in der Heimat bin, dann gucke ich mir natürlich auch mein Spiel an, weil ich weiß, dass meine Schwester sich sehr darüber freut, dass wenn ich auch mal vor Ort bin, dass ich mir auch so ein Spiel anschaue und das ist natürlich auch selbstverständlich, dass ich die dann auch unterstütze und da auch vorbeischaue.
Wenn ich das hier richtig auf meinem Zettel stehen habe, hast du deine ersten Station oder deine erste Handballstation beim, wie heißt es, Hülser SV?
Hülser SV in
der Hülser ja. SV, später dann beim TV Aldekerk.
Aldekerk, ja. Kommt okay. auch Julius Kühn her.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Na gut, der ist ein paar Jahre älter als du.
Ja, genau, aber nur als Anhaltspunkt.
Ah, okay,
ja.
Der hat auch in Aldekerk gespielt, ja. Oder wie? Ein Talentschuppen. So, und dann bist du, und das hast du ja gerade schon angerissen, 2014, da müsstest du 15 dann gewesen sein, nach Düsseldorf gewechselt.
Genau.
So, das war dann schon ein Leistungssprung, vermute ich mal, oder?
Genau, das war so der erste Moment, wo du halt so gesagt hast, okay, Aldekerk, Hülz.
Was war das? War noch C-Jugend oder? Nee, B-Jugend
war das dann. Das war gerade, glaube ich, B-Jugend, erstes
ja,
Jahr.
Ja, ja.
Aber das war so der erste Moment. Hülz, Aldekerk war Entfernung her 10, 15 Minuten. Das war so das erste Mal 40 Minuten entfernt. Hast da dann, wie gesagt, Westdeutsche Meisterschaften war das, glaube ich, damals dann auch dort gespielt. Also das erste Mal so ein bisschen, wo es auch um was ging. Und wo, ja, da, du wusstest, okay, das ist nochmal so leistungsmäßig so in der Jugend so der erste, nächste Schritt.
War dir da dann auch schon klar, Mensch, ich könnte mir gut vorstellen, das später mal professionell zu machen, oder warst du da gedanklich noch nicht an der Stelle?
Ich glaube, so in den ersten Jahren war ich da gedanklich noch nicht. Also es war, glaube ich, eher einfach so, boah, ich merke, okay, ich habe Bock drauf, ich habe Spaß einfach am Handball, und ich habe Bock einfach so den nächsten Schritt zu machen, leistungsmäßig einfach den nächsten Schritt zu machen. Und da war das noch nicht so der Fall. Ich glaube, dann so danach dringt das so immer mehr, so ein Jahr später dann irgendwie so durch, dass man dann irgendwie so in dem Gedanken so ist, okay, vielleicht kann ich es ja irgendwie mal schaffen, dritte, zweite Liga, irgendwie dort oben irgendwie in den professionellen Bereich mal reinzukommen, so wofür
Aber
man
es war noch nicht so, dass du da mit 15, 16 schon dachtest, hey, mein Ziel ist Profi zu werden, mein Ziel ist Nationalmannschaft zu spielen. Das gibt's auch.
Das gibt's auch, nee, aber bei mir war es tatsächlich eher so, dass es so etappenweise irgendwie
Ah,
so
okay.
war. Also, dass man zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel daran gedacht hat, jetzt, dass man unbedingt Profi werden will, sondern es war eher so, dann, wo ich auch dann von Düsseldorf nach Essen
Ja,
gewechselt
genau.
bin.
Hier 2004, nee, Moment, 2000. 16 war das
16,
dann,
2 Jahre
genau. So,
später,
da,
ja.
also in der A-Jugend. So. Und Tusem Essen ist natürlich ein Name. Das ist, ich würde sagen, nach wie vor, also der Name im Westen, oder?
Traditionsclub schon, würde ich sagen,
Ja,
oder?
voll,
Ja.
klar. Aber auch nach wie vor. Ich meine, Tusem ist seit Jahren Zweitligist. Trotzdem, auch die Jugendarbeit dort ist, glaube ich, im Westen schon eine Nummer einfach.
Also war
Ja?
zumindest zu dem Zeitpunkt noch eine Nummer. Also
Wie ist es damals zustande gekommen, dass du nach Essen gewechselt bist? Weil das war ja dann schon eine Ecke weg.
genau, also es war dann, wir haben natürlich von Düsseldorf Essen uns immer duelliert in der Liga,
Ja.
und dann kam halt irgendwann der Trainer Marvin Leisen zu mir und hat halt dann so gesagt, ey, willst du nicht zu uns nach Essen kommen? Weil die mich gesehen haben in Düsseldorf, wie ich spiele, wollen mich gerne in ihrer Mannschaft haben und haben Bock. Und da habe ich halt so geschaut und irgendwie hat mich's gereizt. Ich kann das schwer beschreiben, warum. Weil ich schon auch ein Mensch bin, der sich auch Gedanken macht und auch nachdenkt. Und da habe ich zum Beispiel auch damals, wo ich von Aldekerk nach Düsseldorf gewechselt bin, bin ich erst ein Jahr später gewechselt, weil ich davor ein Jahr gesagt habe, boah, ich habe irgendwie Bauchschmerzen mit der Entscheidung. Ich fühle mich damit irgendwie nicht wohl. Und deswegen habe ich immer auch nur Entscheidungen getroffen, wo ich mich auch 100% irgendwie wohlfühle mit. So als Mensch, der sich auch Gedanken macht, gerne auch zu Hause ge gewohnt hat. Und deswegen war das natürlich dann ja, jetzt im Nachhinein die richtige Entscheidung. Weil, wo man dann in Essen auch gespielt hat, da war natürlich dann mit einer Mannschaft, mit der ersten Mannschaft, die hatten, die halt zweite Liga oder auch teilweise zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob die noch erste Liga gespielt hatten.
Ich glaube, ja, also ich glaube, es war zweit, also zumindest dann, als du deine ersten Spiele gemacht hast bei den
Da war
Männern,
zweite
war
Liga,
zweite
genau.
Liga, ja.
So, und wo man dann natürlich sieht, okay, du hast eine Mannschaft da in der zweiten Liga, da wird das einem natürlich noch mal ein bisschen realistischer vor Augen, dass man
Voll.
sieht, okay, ich komme jetzt dahin, und dann sieht man, wie andere Spieler, die vielleicht ein bisschen älter sind, ein, 2 Jahre, ah, die kriegen jetzt einen Anschlussvertrag, spielen jetzt, trainieren bei den Profis,
Da wird's
da
greifbarer
wird's
plötzlich, ja.
greifbarer. So, und
Ja.
trotzdem ist natürlich für mich immer trotzdem auch dann das Ziel gewesen, so überhaupt erstmal kommen in die zweite Liga, dass ich da meine Chance bekomme und dass ich mich erstmal da durchsetze und durchbeiße, weil natürlich auch damals war ja schon erste und auch zweite Liga waren gute Ligen. Das war jetzt nicht
Ja,
so, dass
klar.
man da, ich komme jetzt da und mache ein bisschen und dann geht das schon so, ne?
So, aber das ist das, was du ja vorhin schon angesprochen hast. Du hast nach wie vor zu Hause gewohnt. Deine Eltern, speziell deine Mutter, ist wahnsinnig häufig hin und her gefahren, 4, 5 Mal die Woche Training
Ja.
und so weiter. So, und dann hast du A-Jugend gespielt und schon, wenn ich das hier richtig habe, im zweiten Jahr dann, als Jaron dann kam, 2017, schon als echt junger Kerl, Einsatzzeit in der zweiten Liga bekommen.
Ja, das
Ja,
müsste ja damit 17, 18, glaube ich,
genau,
ungefähr so in
ganz
dem Dreh
genau,
gewesen sein,
ganz
ne?
genau. So,
Genau.
aber dann musst du ja gemerkt haben, okay. Jetzt bin ich hier schon in der zweiten Liga. Ich bin 18, wie du sagst, krieg da meine Minuten und kann mitspielen. Wie hast du das erlebt damals dann? Diesen Schritt dann auch Richtung Profi-Handball.
Also, ich glaube,
Weißt du, kommt da so
ja.
Gedanken wie, hey, die kochen ja auch nur mit Wasser und sowas, ich weiß nicht.
Also, eine witzige Anekdote ist, wo ich, wie naiv man als junger Spieler noch war, als ich dann wirklich dann das zweite Jahr A-Jugend gespielt habe und dann sozusagen Jaron auch gesagt hat, ich soll das, wie gesagt, auch bei der ersten Mannschaft eigentlich den Großteil mittrainieren. Eigentlich, ich bin fester Bestandteil auch. war es so, dass ich halt dann es gewohnt war als Jugendspieler, dass ich Urlaub mache im Sommer. So, und dann hatte ich Familienurlaub gebucht, genau zu dem Zeitpunkt, wo Vorbereitungsbeginn war, erste Mannschaft, zweite Bundesliga. Und dann war es wirklich noch zu dem Zeitpunkt so, wo mein Papa dann dem Geschäftsführer, sportlichen Leiter eine Nachricht geschrieben hat, glaube ich Herbert Stauber, weiß nicht, ob der das sagt.
Nee, sagt mir nichts.
Ja, wir haben jetzt Urlaub gebucht und ja, ist das okay, wenn er vielleicht, ich weiß, es ist ungünstig, aber vielleicht ein bisschen später in die Vorbereitung einsteigt. Und dann hat er natürlich dann auch so, ne, das war natürlich, man war so naiv noch halt so, ne, so gesagt, also pass mal auf, ne, also
das ist
der Profibereich, zweite Liga, ne, also das wäre jetzt ungünstig, wenn du da, also wenn dein Sohn da jetzt, ne,
ja, klar.
Urlaub macht.
Ihr habt euch quasi verhalten, als würdest du irgendwo in der Landesliga spielen.
Genau.
Ne? Als junger Kerl.
Genau, weil man da noch einfach so naiv halt war, ja. Ne. So, und dann war ja auch das der Zeitpunkt, wo ich dann ja in eine WG auch dort dann gezogen bin, wo ich von zu Hause ausgezogen bin, weil es halt dann einfach auch vom Training her nicht anders mehr ging, wo halt dann wirklich klar war, okay, so, du trainierst jetzt mit den Profis und ja, spielst in der zweiten Liga, so. Und da ist das Ganze dann erst so richtig halt dann gekommen, wo man dann, ja, ich sag mal, dann so als naiver, junger Spieler halt dann langsam so in diesem Profibereich so
reingewachsen
ist.
Und eine Vorstellung gekriegt hat, was es bedeutet, sich im Profisportbereich zu bewegen. Genau. Ich fand es ganz witzig, ich habe nochmal geguckt, hier deine letzte Saison beim TuSEM 2018-19, was da für Leute auch in der Mannschaft waren. Hier Tim Zechel, Noah Bayer, Justin Müller, Cyril Akakpo, Leute, die heute in der Bundesliga spielen, ich meine, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und da hat sich noch jemand gemeldet, mit dem du, glaube ich, in dieser Zeit durchaus verbandelt warst.
Moin, Luca, grüße dich. Ja, ich wurde auch gebeten, vielleicht eine Anekdote zu dir preiszugeben. Und gab viele Momente in unserer Zeit, die wir uns jetzt kennen, wo ja auch eine gute Freundschaft daraus entstanden ist, auf die ich wirklich sehr, sehr stolz bin. Aber es kann eigentlich nur ein Moment sein. Das war, als ich dich dann in Leipzig besucht habe und wir eigentlich zusammen frühstücken wollten, weil du von der Physio kamst und dann ein Brötchen geholt hast und dann aber gesagt hast, du, wir müssen vorher irgendwie mal kurz quatschen. Der Christian hat mich angerufen und ich habe halt natürlich ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, wer es sein könnte und wie und was. Und dann, als du dann gesagt hast, ja, der Christian Prokop hat mich angerufen, ich bin beim nächsten Lehrgang dabei, deinem ersten Lehrgang dann auch tatsächlich bei der Nationalmannschaft. Da war ich schon stolz, dass du diesen Moment dann mit mir auch dann direkt geteilt hast und auch den Stolz in deinen Augen zu sehen, weil du hast ja es auch mehr als verdient. Du hast immer mehr und härter gearbeitet als alle anderen, hast auch immer auf viel verzichtet, dich immer höchst professionell verhalten und damit solltest du ein Vorbild sein für jeden jungen Spieler, der später was erreichen möchte. Und du kannst sehr stolz sein auf den Weg, den du jetzt gehst, was sich daraus entwickelt hat. Und dementsprechend kannst du den Leuten aber vielleicht trotzdem nochmal erzählen, von wem du dir früher ganz viel Tipps geholt hast und zu wem du aufgeschaut hast, eventuell vielleicht auch in deiner Mannschaft. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Liebe Grüße, Rolfi.
Ja, vielen Dank. Das war
ja
Niklas Rolf.
Das war Niklas Rolf, Rolfi. Ja, ein Freund und Mitspieler damals in Essen, in der A-Jugend.
Wen hat er denn da gemeint? Mit zu wem hast du aufgeschaut?
Was war
das? Das klang so leicht ironisch.
Genau. Ja, wir haben ja ein paar Späße gemacht dann auch, weil wir meistens zusammen auch gespielt haben so und dass ich mir dann von ihm nochmal abschauen kann, wie man richtig aufs Tor wirft.
Von ihm,
verstehe, genau.
Verstehe.
Nee, wir hatten da viel Spaß und ja, ich freue mich. Danke schön, dass du dich gemeldet hast. Wie gesagt, weil es für mich auch damals eine schöne und besondere Zeit war. Und er mich dann auch zu dem Zeitpunkt auch in Leipzig dann nochmal besucht hat und ja, er gerade erzählt hat, wie gesagt,
als der erste Kontakt mit der Nationalmannschaft zustande kam.
Ja.
Da bleiben wir in der Chronologie, das kommt gleich, ja. Jetzt sind wir nämlich genau an der Stelle, wo es richtig ernst wird quasi, ja, wo es richtig interessant wird. Du kriegst ein Angebot von einem Bundesligisten, von einem zu derzeit ja schon etablierten Bundesligisten, ja, der SCD HFK Leipzig. Wie ist dieser Wechsel zustande gekommen?
Naja,
2019
genau. Das war dann das müsste mein zweites Jahr dann gewesen sein in der zweiten Liga, wo ich nur zweite Liga gespielt habe. wo ich schon gesagt habe, dass ich halt dann viel auf halb rechts eingesetzt wurde, weil wir dort Probleme hatten und ich dann halt, und es halt gut funktioniert, muss man dazu sagen. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so habe ich dann einen Berater bekommen, Erik Götel damals, der kommt aus Leipzig, der, mit dem ich dann Kontakt hatte über Junior-Nationalmannschaft, so wie das halt dann ist, dann, wo die Berater dann auf einen aufmerksam werden, der dann auch nach Essen gekommen ist und wo ich dann, wie gesagt, einen Berater hatte und ja, er dann irgendwann mich angerufen hat und so gesagt hat, ey, boah, kannst du dir vorstellen, Leipzig, so, ist eine große Chance, du wärst dort sechster Rückraumspieler, also rechts, also von den beiden Mitte- und Halblinkspositionen.
So, ich habe nämlich auch da nochmal geguckt, 2019, als du kamst, da haben Leute wie Max Janke, Niklas Pietschkowski und Philipp Weber zufälligerweise.
Genau, Marco Mamic wurde noch in dem Jahr, wo ich gekommen bin, hier geholt. Dann war ich, glaube ich, fünfter oder sechster Mann ungefähr. Und da hat er gesagt, kannst du dir das vorstellen? Und ich sag so, boah, das ist ein Riesending so, aus dem Nichts so. Ja, dann hat er mit Carsten gesprochen, Carsten Günther, so, dass man mir einfach eine Chance geben will. Für wenig Gehalt, mit der Option, auch wenn es nicht funktioniert, dass man vielleicht ausgeliehen wird nochmal an den Zweitligisten oder so, aber das ist einfach, dass die mich spielen gesehen haben, Bock drauf hätten. Auch André Haber damals war mein Juniorentrainer bei den Junioren, der kannte mich auch schon, der war dann auch Cheftrainer hier, der auch gesagt hat, ey, hätte ich Bock drauf einfach, den Jungen zu fördern. Und dann habe ich halt geguckt, so, was mache ich jetzt? Weil in Essen habe ich halb rechts gespielt und habe halt dann dort gesagt, mit denen gesprochen, habe gesagt, so, ich möchte nicht mehr Geld, ich möchte auf Rückraummitte spielen. So, weil die gesagt haben, ja, wir können das nicht versprechen, wir haben auch dort, das läuft so gut gerade da mit den Positionen, mit drei Rechtshändern. Und dann habe ich gesagt, nee, weil ich habe jetzt gerade ein Angebot aus der ersten Liga. Und dann habe ich mich am Ende natürlich, habe das mit meiner Familie besprochen und habe mich halt dann für den Weg entschieden, weil es einfach eine Riesenchance war, erste Liga zu spielen, einfach den Schritt zu machen, von dem man immer geträumt hat, dann auch irgendwann. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe von dem Raum zu Hause, was ja irgendwie immer noch ziemlich nah dran war, auch an der Familie, ziehe ich jetzt komplett weg und riskiere es.
Ja. Und gehst vom äußersten Westen der Republik in den Osten, einmal Osten quer rüber.
Ja. Und zieh das erste Mal in eine eigene Wohnung.
Jetzt wollte ich gerade sagen, du hast dich ja vorhin selber, sagen wir mal, offenbart mit dem Heim. Gut, jetzt warst du natürlich ein paar Jahre älter. Wie war das aber trotzdem für dich, das erste Mal dann wirklich den Schritt komplett raus aus deiner Welt, aus deinem Umfeld zu machen, hier in Leipzig? Wie war die Startzeit?
Nicht einfach, muss man schon sagen. Also man ist dann ja auch, wenn man dann alleine wohnt, auch viel alleine.
Ja.
Erst mal eine eigene Wohnung hat und dann in einer komplett neuen Stadt wohnt. Das war nicht einfach. Das war schon so die Anfangsphase, wo ich dann auch manchmal für, auch wenn wir zwei Tage frei hatten, nach Hause gedüst bin. So, was halt dann schon ein Riesenaufwand war oder auch wo die Familie öfters dann auch bei mir zu Besuch war. Aber man hat sich dann auch persönlich, muss ich sagen, einfach dann entwickelt durch dieses selbstständige Leben in einer neuen Stadt klarkommen, wo man dann auch irgendwie von dem jemanden war, der eigentlich vielleicht noch bis 25 vielleicht irgendwie zu Hause wohnen wollte, jetzt dann alleine wohnt und die Schwester jetzt mit 23 noch zu Hause wohnt, wo man dachte, ey, die würde vielleicht schon mega früh ausziehen, die war schon selbstständig und alles, ne? Wo ich mich persönlich einfach dann entwickelt habe und dann auch nach ein paar Monaten, wo man dann auch in der Stadt sich eingelebt hat, auch dann mit den Mitspielern, da auch Freunde, kennengelernt hat, ist es dann immer nach und nach einfacher gefallen und hat sich halt dann so gut entwickelt, dann muss ich sagen.
Wie schnell hast du dich sportlich akklimatisiert in der Bundesliga?
Ich würde eigentlich sagen, dass ich durch meine Spielweise, die ja dann zu dem Zeitpunkt schon auch geprägt war durch viel Dynamik, Zweikämpfe, 1-gegen-1, durch viel Unbekümmertheit irgendwie auch, die ich trotz erste Liga, wo man natürlich aufgeregt war und das riesig besonders war, durch diese Unbekümmertheit, die, sobald der Anpfiff losging, die ich hatte, würde ich jetzt schon sagen, dass ich nicht so lange gebraucht habe, um mich zu akklimatisieren. Aber natürlich im ersten Jahr, wie du gesagt hast, mit Philipp Weber, Max Janke, Niklas Pietschkowski und Marco Mamic, war die Konkurrenz halt riesig.
Ja.
Und trotzdem habe ich halt immer punktuell Einsätze von André bekommen, auch das Vertrauen gespürt. Ein, zwei Verletzungen, die mich natürlich auch, gehört auch zur Wahrheit dazu, mich in eine Position gebracht haben, wo ich mehr gespielt habe und mich dann entwickelt habe. Und Deswegen würde ich schon sagen, dass ich jetzt nicht so lange gebraucht habe, um klarzukommen und auch irgendwie so die Härte und Dynamik von Bundesliga-Handball irgendwie mich zu adaptieren.
Und wie war das dann mit der Nationalmannschaft, ja, weil es ja gerade eben schon angerissen wurde? Wann war da der erste Kontakt? Ich habe das so hier notiert, dass beim ersten Kontakt ist es gar nicht zustande gekommen, weil du dich verletzt hast.
Nee, also.
Wie war das?
Also, es war so, 2019, das war mein erstes Jahr hier,
ja?
Hat mich Christian Prokop.
Da war Christian noch Bundestrainer.
Genau, hat mich dann angerufen, hat mich dann im Oktober zu einem Lehrgang nominiert mit zwei, ich glaube, Länderspielen, normale Länderspiele waren es gegen Kroatien. Hat er mich nominiert zu.
Das ist das, was Niklas meinte, oder?
Genau.
Also, was er gerade erzählt genau. hat. So, genau, das war 2019 also.
Das war
schon
mein erstes Bundesliga-Jahr und für mich dann auch halt trotzdem so nach 3-4 Monaten überraschend natürlich auch gewesen. So,
dass ziemlich zügig,
er gesagt hat, okay, ich will dich jetzt mal dabei haben, jungen Spieler, du gefällst mir, du hast gute Leistung gebracht und hab mich nominiert. So. Und dann bin ich zum Lehrgang hin und dann sind wir nach Kroatien auch geflogen, weil wir dort dann das eine Länderspiel hatten.
Okay.
Und dann hatte ich dort zwei Trainingseinheiten und dann war es nämlich dann so, dass im Abschlusstraining ich Durchbruch zwischen 1 und 2 hatte.
Das weißt du noch ganz genau.
Genau, und Timo Kastening damals rechts außen Abwehr gewesen ist und zugeschoben hat und mich dann im Gesicht mit dem Ellbogen oder Unterarm.
Hat der die Nase gebrochen,
hat
oder?
Hat mir die Nase gebrochen.
Hat das seine Unverschämtheit, der Kastening.
Ja, das tat ihm auch sehr leid, glaube ich, aber in dem Moment natürlich, ich ins Krankenhaus, Nase wurde gerichtet, ich dann schön
sieht aber gut aus, kann
ja, danke. Ich schön Gips auf die Nase bekommen und dann natürlich, wie gesagt, habe ich das Länderspiel dann dort noch angeschaut, konnte nicht mitwirken, bin dann nach Hannover zurück, geflogen mit der Mannschaft.
Wie ging es dir?
Brutal, also war brutal. Moment. Also man, da gehen einem ja viele Gedanken durch den Kopf und im ersten Moment denkt man sich so vielleicht war es die einzigste Chance auf das erste Länderspiel.
Jemals wieder diese Chance,
man weiß ja nie, was für Faktoren, Verletzungen, wer Trainer ist, wie
klar.
der Kader aussieht. Das sind so viele Faktoren und dann dachte man, ey.
Die Welt hat sich gegen mich verschworen.
Genau. Warum habe ich so ein Pech jetzt gerade in der Situation?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und dann noch in so einer blöden Aktion, wo man sich so denkt, als junger Spieler, natürlich im ersten Lehrgang, dann gehe ich auch da rein in so einem Abschlusstraining, wo man sich so denkt, ja, ne, würde ich jetzt nie mehr machen. Mach ruhig, bis Abschlusstraining.
Aber ist ja nett, dass du das auf dich nimmst, aber ich finde, wir müssen auch nochmal mit Timo oder ein ernstes Wort
auch
reden.
Ja, das sowieso. Das habe ich aber schon probiert. Ne? Und er hat sich tausendmal entschuldigt, aber.
Oh Mann. Also, also echt verrückt, ja, wenn man sich da versucht reinzuversetzen. Und dein Debüt, dein erstes Spiel in der Nationalmannschaft, das hat ja dann tatsächlich nochmal ein Jahr.
Zwei, glaube ich sogar.
Also hier steht November 21. Ah, der zweite, tatsächlich,
zwei
war zweiter.
Ja.
Oh Mann, okay, da hat es tatsächlich nochmal 2 Jahre gedauert, bis du dann wieder eingeladen wurdest.
Ja.
Und da war aber Alfred dann.
Da war Alfred, genau.
Ja dann schon Trainer.
Ja, genau.
Und wie war die Situation damals? Das war in Düsseldorf, glaube ich sogar, oder?
Genau, es war dann davor, dass dann so ein Umbruch ja stattgefunden hat und dann gab es so Kurzlehrgänge, die wurden eingeschafft, wo Alfred sich dann Überblick über verschiedenste Spiele auch machen konnte. Und dann, genau, war das dann 21. November dann in Düsseldorf, wo dann der erste richtige Lehrgang dann nach 2019 dann für mich war, mit den ersten beiden Länderspielen dann auch.
Lustig, auch in Düsseldorf, oder? Ich meine, weißt direkt um die Ecke.
Ja, genau.
Und von deiner Heimat. Irgendwie hat sich ja dann der Kreis doch wieder
zu deinem Frieden geschlossen. Genau, und hat sich da doch dann alles so ergeben, wie es halt dann auch ist im Sport, dass die Sachen passieren oder passieren nicht. Ja. Manchmal.
Aber hattest du in den 2 Jahren dazwischen, hat dich das beschäftigt, dass dieses erste Debüt damals nicht zustande gekommen ist?
Klar, also man hat ja dann auch verfolgt oder die Nationalmannschaft weiter verfolgt und man halt schon einfach auch, es ist eine verpasste Chance auch einfach gewesen ist, ne? Wo man einfach seine ersten Länderspiele macht, dann offiziell in Anführungszeichen Nationalspieler ist, sich auch dort hätte präsentieren können. Das geht einem schon immer wieder durch den Kopf. Aber am Ende habe ich mir auch immer gesagt, so das Einzige, was ich machen kann, ist einfach gut spielen und dann kommt der Rest von alleine. Und da habe ich einfach mich voll darauf konzentriert und wie gesagt, es war auch meine erste Bundesliga-Saison. Auch das war ja noch besonders. Also zu dem Zeitpunkt da war das ja auch groß. Ne? Also von dem her, ja, habe ich die 2 Jahre, auch wenn sie hart waren, dann doch ganz gut überstanden, bis ich dann mein erstes Länderspiel endlich machen durfte.
Wer hat mit dir zusammen sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich kann es dir beantworten.
Lukas Mertens, Moment. Der mein Zimmerpartner aktuell ist, das weiß ich auf jeden Fall. Aber es waren sonst
das einige. Das weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall Nummer einen. Moment.
Okay.
Hallo, servus. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich, es ist eine Ehre, dass ich hier dabei sein darf. Bei Lukas Folge Hand auf Harz. Ich glaube, wir haben schon ein paar lustige Momente zusammen verbracht, paar gute, paar schlechte, natürlich paar coole Siege erlangt damals in Leipzig unter Nationalmannschaft und paar harte Niederlagen mitbekommen. Ich glaube, was uns immer verbinden wird, ist, dass wir beim ersten Länderspiel zusammen in Düsseldorf im Hotel waren und beide gemeinsam unser erstes großes Länderspiel für die A-Nationalmannschaft gemacht haben. Ich glaube, das wird uns irgendwie immer verbinden. Genau, meine Frage ist da an Luca jetzt nochmal. Was ist denn dein Lieblingsdönerladen in Leipzig? Was macht den so besonders? Ich hoffe, da denkt mir an den gleichen. Und wirst du den vermissen? Also da möchte ich mal so ein bisschen, dass du mal den Leuten erzählst, wie deine Dönerbestellung aussieht, was einen guten Döner ausmacht. Viel Erfolg euch und viel Spaß. Ciao.
Das war natürlich der großartige Joel Bierlehm. Joel,
mein Lieber, ja.
Sensationell. Vielen Dank für deine Nachricht, Joel. Also, zusammen das Debüt gehabt, zusammen auf dem Zimmer gewesen, zusammen hier in Leipzig gespielt. Und was ist mit dem Döner?
Ja, erstmal hatten wir wirklich sehr gute Zeit hier in Leipzig zusammen. Ja, und mit dem Döner ist dann so eine Geschichte, dass wir halt dann irgendwann das erste Mal zusammen Döner gegessen haben bei Tamas.
Bei Tamas?
Tamas, genau, es ist hier auf der Jahnallee in der Nähe von der Arena, weil es dort hausgemachtes Brot gibt, was extra schön in den Backofen geschoben wird, warm gemacht wird. Das war irgendwie Game Changer. Das war lecker. Und dann war es wirklich so, dass wir teilweise manchmal auch.
Game Changer, weil ihr davor Schrott gegessen habt, oder wie?
Nee, weil das Brot, weil es einfach geil war. Okay. So ein frisches Brot, was gerade aus dem Ofen gekommen ist, dann damit den, also als Dönerbrot zu haben. Was weiß ich nicht, der einzigste Laden, glaube ich, hier ist, der selber macht das Brot.
Okay. Also, aber ihr habt davor auch schon Döner konsumiert, aber die waren nicht so gut. So.
Genau. Und dann war es halt von uns ein Ritual oder manchmal einfach. So, dass wir dann auch zusammen manchmal nach dem Training dann einfach losgefahren sind zu dem Dönerladen. Dann haben wir entweder den zusammen dort gegessen oder jeder hat ihn dann halt mit zu sich nach Hause genommen. Und das war wirklich dann so eine Zeit lang, wo wir das auch 2-3 Mal die Woche gemacht haben. Und irgendwie dann so unser Ding war. Und das war,
ja. Das war euer persönliches.
Genau, neben den ganzen anderen schönen Ritual. Sachen, die wir auch hier gemacht haben, war das so irgendwie unser Ritual. Und,
was meinst du damit? Was? Neben den, welchen Sachen?
Sachen nebenher. Wir waren auch einfach auch öfters mal, wir waren hier im, wie heißt das? Jetzt habe ich es vergessen.
Suchst du den Namen eines Nachtclubs oder Disco? Oder
ich weiß nicht. Das auch, aber wir waren auch im Solarium öfters
im
mal.
Solarium? Ja. Das sieht man dir nicht
mehr. Nee, jetzt an. Nicht mehr aktuell. Nee. Du bist aber gemein.
Entschuldigung.
Nein, und haben einfach so einfach uns sehr gut so privat verstanden, haben viel gemacht zusammen. Das ist ja auch irgendwo immer wichtig, wenn man ja einfach zusammen in der Mannschaft spielt.
Das ist aber auch echt ein witziger Typ,
absolut,
oder Joel?
Absolut. Redet sehr viel.
Ich hörte auch davon.
Ab und
ja.
zu viel Blödsinn.
Auch davon hörte ich.
Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm. Nein, aber.
Ich glaube, dass Joel super über sich selber ja. lachen kann. Also, das ist ja, zumindest genau. mein Eindruck.
Nein, aber absolut gerader und ein super Kerl.
Der ja mittlerweile ziemlich erfolgreich mit der TSV Hannover Burgdorf spielt. Ja.
Richtig.
Aber jetzt, wo wir schon bei der Nationalmannschaft sind, das ist ja, finde ich, schon echt ein spannendes Thema. Also, du gehörst ja mittlerweile. Du bist fixer Bestandteil dieser Mannschaft. Also wenn eine Kadernominierung rauskommt, wie jetzt zuletzt, jetzt haben wir ja nochmal, also ich muss immer ein bisschen im Kontext der Veröffentlichung dieser Folge bleiben, weil die ein bisschen später veröffentlicht wird, als wir sprechen. Die Länderspielwoche ist quasi jetzt, ja, wenn die Folge rauskommt. So, es stellt sich gar keiner mehr die Frage, ob du im Kader bist. Das ist vollkommen klar. Wie siehst du selbst deine Rolle in der aktuellen Handballnationalmannschaft?
Ich glaube einfach, dass durch den Umbruch, der sich in den letzten Jahren dann gestaltet hat, wir viele neue Gesichter erstmal gesehen haben in der Nationalmannschaft und sich das alles dann durch die vergangenen Turniere dann so entwickelt hat, dass es dann jetzt mittlerweile halt einfach einfach einen gewissen Grundbaustein oder wie nennt man das, Grundstamm an Spielern gibt, denen Alfred halt vertraut.
Ja?
Das schätze ich auch sehr an ihm, dass er jemand ist, der auch dann in solchen Bereichen Vertrauen schenkt, sehr loyal auch gegenüber uns Spielern auch ist, die auch, sage ich jetzt mal, neben den Leistungen der Bundesliga, aber auch alles in den Turnieren und Lehrgängen geben.
Die gezeigt haben, dass sie sich mit der Sache identifizieren, genau, die ihre Leistung gebracht haben. Ich glaube, wenn Alfred einem einmal vertraut, dann hat das auch was zu bedeuten, nachhaltig.
So, und das, genau, und das sieht man halt auch, und das war, glaube ich, auch wichtig in dieser Umstrukturierung vom Kader auch auf jüngere Spieler zu setzen, dass die halt auch das Gefühl bekommen, okay, auch wenn du mal ein scheiß Spiel hattest oder einen scheiß Lehrgang, so, du bist trotzdem, fliegst direkt nicht direkt gleich raus. Und natürlich muss man trotzdem die Leistung in der Bundesliga bringen und dort sich auch gut präsentieren. Das ist ja die oberste Priorität oder, ne?
Aber klar war jetzt, weißt du, die letzten Turniere, Juri und du, ihr wart gesetzt auf Rückraum Mitte. Hat er das irgendwann mal zu dir gesagt, dass du jetzt einfach in seinen Plänen da fixer Bestandteil bist?
War nicht unbedingt so direkt. Also man kriegt das manchmal natürlich, man merkt das in Gesprächen durch die Blume manchmal, aber das muss er auch nicht. Also, weil ich glaube einfach, dass er sich seine Gedanken macht, er Vorstellungen hat, wie er das mit Abwehrangriff und welche Spielertypen er halt braucht. Und ich glaube, dass auch niemand von uns Spielern braucht irgendeine Garantie, weil die gibt's im Sport halt nicht.
Vor allem ist es Nationalmannschaft.
Das ist das höchste Niveau.
So. Jeder von euch weiß als Leistungssportler, ich muss meine Leistung bringen, sonst bin ich da nicht mit dabei.
Genau. Und deswegen braucht er auch keine Garantie aussprechen oder sagen, ihr seid meine beiden Spieler, sondern ich glaube, dass es einfach dann so ist, dass jeder in der Bundesliga Vollgas gibt und seine Leistung dort präsentieren kann und dann am Ende er dann eine Entscheidung trifft und nominiert. Aber natürlich ist es auch trotzdem wichtig, dass man halt auch irgendwie einen gewissen Grundstamm auch beibehält und vor allem als Rückraum-Mittelspieler muss man natürlich auch so die Spielzüge, die Routinen, die Koordination,
die Abläufe
von den Rückraumspielern, vom Spiel und so weiter, ist natürlich dann auch schon nochmal eine Sache, wo es ja auch schon gut ist, wenn man da dann auch einfach gewisse Routine auch hat und das kennt und man auch, die Lehrgänge sind so kurz, man da auch im System ist und so weiter, ne? Aber wie gesagt, deswegen freut mich das, dass ich da einfach jetzt so in der Häufigkeit dabei sein durfte.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt, wenn wie vor kurzem so eine Nominierung ansteht, das wisst ihr ja als Spieler, so jetzt kommt dann die Nominierung, machst du dir da überhaupt noch Gedanken? Hoffentlich bin ich dabei, oder ist es für dich einfach schon klar mittlerweile, dass du dabei bist?
Ach, selbstverständlich ist es immer noch nicht.
Also du guckst dann schon, bin ich dabei? Oder wie kriegt ihr das mitgeteilt?
Meistens kriegen wir eine E-Mail zugeschickt, wo die Nominierung dann, also die Spieler, die nominiert sind, dann eine E-Mail bekommen.
Dann ist es also immer noch nicht selbstverständlich, sondern du freust dich dann auch ein ums andere Mal.
Na klar, also, und man weiß ja auch ungefähr, Lehrgang ist dann und dann, also 2 Wochen vorher ungefähr, kommt ja irgendwann die Nominierung und so weiter. Aber natürlich ist immer noch was Besonderes und es wäre auch, glaube ich, falsch, wenn man sich nicht darüber freuen würde und es selbstverständlich wäre, wenn man jetzt einfach dabei ist, weil im Sport sich die Zeiten halt so schnell ändern können. Das war ja auch bei mir im Fall so, wo ich das Heimturnier
verletzungsbedingt
aufgrund von einer Muskelverletzung verpasst.
Das war schmerzhaft, oder?
So, absolut.
Also ich meine nicht nur körperlich schmerzhaft, also sondern
die Zeit war wirklich mit einer der schwierigsten Zeiten bisher in meiner Karriere, weil
es so
körperlich und mental einfach brutal war, weil man muss sich das so vorstellen, ich habe mich ja dann im Oktober verletzt.
Also Oktober 23, ungefähr, die Heim-EM war Anfang 24.
Genau, ja. Und dann halt hat man natürlich ja auch dann mit Alfred und mit den Verantwortlichen vom DHB auch gesprochen und auch gesagt, ich entscheide mich jetzt für die und die Behandlung. Und er halt auch klar gemacht hat mir in dem Moment so, du warst jetzt bisher das ganze Jahr dabei und ich möchte auf dich bauen bei dem Turnier, aber halt nur, wenn du fit bist. So. Und für mich hieß es halt dann, ich habe 4 Monate oder im Oktober, ich habe jetzt 4 Monate Zeit, um halt fit zu werden für das Turnier und muss halt alles machen und kann aber bei so einer Muskelverletzung halt, ist das halt auch ein schmaler Grat. So, wann geht's, wann geht's nicht? Und dann war es wirklich spitz auf Knopf. Ich habe probiert am Ende Dezember oder das war um den 18. rum, wo es hieß, du musst jetzt probieren zu spielen.
Ja, ja.
Und wenn es nicht geht, dann können wir dich halt, kann ich dich halt auch nicht nominieren. Und dann habe ich gespielt und es hat nicht geklappt. Man hat sich sehr viel Stress im Kopf gemacht. Man hat ja, man fühlt ja auch seinen Körper so ein bisschen. Man merkt auch davor schon so, ey,
Scheiße, es ist nicht so gut, wie es sein müsste.
Ja. Und dann hat es beim Spiel auch nicht geklappt und es hat wieder leicht reingezogen und dann war der Moment, wo ich dann gemerkt habe, so,
es geht einfach nicht. Ja.
Und
du kannst ja, genau wie du sagst, du kannst bei muskulären Sachen nichts erzwingen.
Genau. Und vor allem halt auch nicht, es ist dann einfach ein Großturnier. So, das ist auch, ich kann da nicht mit 60% Leistung auftreten, da helfe ich mir nicht, dem Team nicht, Alfred nicht, und deswegen war es für mich dann auch klar in dem Moment, dass er zu mir auch dann gesagt hat, funktioniert so nicht.
Ja.
So, und das viel von mir Ballast auch trotzdem auch Ballast abgefallen, weil
du dir so einen Stress gemacht hast, es schaffen zu wollen.
Genau, weil es natürlich besonders ist, ein Turnier im eigenen Land zu spielen.
Ja? Logisch.
Und dann natürlich auch trotzdem man danach auch merkt, dann war ich Qualifikation für Olympia auch dabei irgendwie, aber bin nachgerutscht, habe dann 3 Spiele hinter der Bank gesessen, wo man auch merkt, natürlich, es ist nicht selbstverständlich, für Deutschland zu spielen. Und wenn man halt dann einmal wieder auch mal wieder mal ein Turnier verpasst hat oder raus war, dann stehen andere im Vordergrund, was ja auch zu Recht so ist und andere Spieler auf sich aufmerksam gemacht haben.
Ja, das
drückt
der Lauf der Dinge,
die jungen
einfach,
Spieler, ja? Die drücken so junge Spieler, jetzt rede ich schon so, als wenn ich jetzt 35 wäre.
Nein, ja, aber, hast ja vorhin schon gesagt, aber, dass ein alter Sack
genau,
ist.
Genau. Ja. Aber so, wo man halt auch dann trotzdem wieder auch wieder erst zurück in seine Leistung halt finden muss, sich präsentieren muss und deswegen es halt eben nicht selbstverständlich ist, dass man immer dabei ist. Ne?
Also das war schon für dich schwer zu nehmen.
Sehr schwer.
Dieser Ausfall.
Sehr, sehr schwer. Das Einzige, was mich motiviert hat, war dann noch Olympia im Sommer, wo ich wusste, okay.
Es ist nur ein halbes Jahr bis dahin.
Wenn ich jetzt zur Rückrunde fit bin, habe ich immer noch die Chance, das das zweitgeilste Event in dem Jahr, neben dem Heimturnier.
Aber ist Olympia nicht sowieso das Geilste?
Nee, ich meinte also das nächstgeile Event spielen zu können. Und das hat mich halt motiviert.
Aber wäre für dich eine Heim-EM wichtiger als Olympia?
Das kann ich so nicht beantworten. Ich glaube nicht, aber.
Olympia ist
dadurch, dass das alle 4 Jahre ja nur ist.
Ich habe so
das schon allein von dem zeitlichen Aspekt her.
Also aus Beobachter und Zuschauer, ich gucke mein ganzes Leben Olympia. Ich finde, das ist einfach das Größte. Ja, deswegen fand ich jetzt das gerade interessant, wie du das so ein bisschen eingeordnet hast.
Ja, man muss halt einfach sagen, Olympia ist wahrscheinlich für alle Sportarten das oder auch für einen Sportler vielleicht das größte Event. Aber wenn man natürlich so ein Heimturnier hat, ist das da der Fokus ja voll auf den Handball nur gerichtet. Du hast halt keine anderen Sportarten, die laufen so. Und wenn das dann im eigenen Land ist, ist das natürlich für den Handballsport, ist das vielleicht das, ich sag mal in Anführungszeichen, in Deutschland vielleicht das größere Fest. Aber du hast schon recht, am Ende Olympia, dadurch, dass auch alle nur 4 Jahre ist, ist das vielleicht das größte Turnier, was man spielen kann.
Und du hast es geschafft.
Und ich hab's geschafft.
Und du warst dabei. Und ihr habt eine verdammte Silbermedaille gewonnen, Mann.
So nämlich,
Wo ist die? Wo hängt die? Wo hast du die?
Wir haben extra sogar so Aufbewahrungs, wie nennt man's, Schatullen
bekommen. So eine Schatulle, okay.
Wo die Medaille jetzt drin liegt, steht, wie auch
hast
immer.
Hast du die hier in Leipzig?
Hier in Leipzig, in meiner Wohnung, ja.
Guckst du die ab und zu an?
Also natürlich hat man die ab und zu auch nochmal bewundert. Auch wenn das natürlich schnell auch mit dem nächsten Turnier alles wieder auch im Alltag wieder irgendwie verschwindet. Aber
ja, dazwischen war es schon wieder eine WM, ja.
Aber ab und zu sich nochmal dran zu erinnern in ruhigen Momenten und sich das Ding nochmal anzugucken, ist schon cool.
Ja, was wo wir jetzt gerade bei Olympia sind, 24, was sind die ersten Dinge, die dir in den Kopf kommen?
Oh.
Es muss doch ein irres Erlebnis gewesen sein.
Also es war ein Wahnsinnserlebnis, aber es war so viel, was man erlebt hat.
Okay.
Also so, man hört immer nur ins olympische Dorf erstmal zu kommen, das dort alles mitzuerleben. Das war schon so das Erste erstmal, wo man erstmal gedacht hat, das ist Reizüberflutung. So.
War das so?
War es Reizüberflutung? Ja. Also man muss sagen, es war von den Voraussetzungen, also was dort, was Essen anging oder auch vielleicht auch irgendwie Regenerationsmöglichkeiten oder auch vielleicht Schlaf mit den Betten war vielleicht jetzt nicht war nicht alles optimal.
Das ist meistens, wenn ich das jetzt ganz einfach ausdrücke. Ja, aber Luca, ich glaube, das ist tatsächlich meistens so in diesen olympischen Dörfern. Ja, weil extrem viele Sportler auf extrem engem Raum leben. Also das ist dann
man denkt sich ja trotzdem erstmal, wie kann das größte Turnier vielleicht oder irgendwie das größte Event im Sport, wie kann das dann für die Sportler, wo die besten Sportler der Welt sind, wie kann das dann irgendwie am Essen oder an den Betten scheitern?
Also das war alles nicht so toll, oder? Wie Essen und Betten und so.
Also ich sag mal so, es war halt...
Kannst du offen sprechen, wir sind unter uns?
Ja. Nein, also ich war damit nicht so zufrieden. Man hat ja auch irgendwo in gewisser Weise so seine Routinen und auch irgendwie so, was man isst, wie man was isst. Und da war in der Mensa, das war schon leichte Überforderung, glaube ich, dann auch dort von dem Ansturm der Menschen, die da waren. Das sind ja auch einfach so viele unfassbare
Tausende
Sportler dort. Ja. Wo man halt da einfach dann vielleicht jetzt nicht so zufrieden war, aber von den Eindrücken her, so von den Sportarten, die man sieht, von den verschiedenen Kulturen, von so dem Ganzen, das war trotzdem einfach
Wahnsinn. Das ist doch toll, oder?
Das war einfach mega cool. Und daneben dann noch die eigene sportliche Geschichte, die man dann jetzt mit Deutschland geschrieben hat, wo man dann ja auch geile Spiele hatte. Also dann, Wahnsinn. Wo man dann vor, ich weiß nicht, 15.000 Franzosen gespielt hat. Man dort ausgepfiffen wurde, wenn man da reingelaufen ist.
Dieses Viertelfinale.
Ja, überhaupt das Viertelfinale, das Spiel an sich.
Das ist ja legendär. Von dem Spiel und so wie es gelaufen ist, wird man in 20 Jahren noch erzählen, ja?
Ja.
Da mit Dika Mem und was macht er da? Ja, ihr wart raus, das ist doch die Wahrheit.
Ja, genau. So, oder wo gegen Spanien Andy Wolf uns da noch 6-7 Freie wegnimmt vom Kreis und wir eigentlich auch raus waren. Und irgendwie so, und also auch die Stimmung dann dort, auch wenn da 15.000 Franzosen sind, das ist einfach.
Ja.
Also, das war, glaube ich, von der Kulisse her. Das größte Spiel.
Das intensivste
Spiel, was
dieses ich Viertelfinale machen durfte,
meinst
Viertelfinale,
du?
Gegen die Franzosen, ja. Und sag mal, du bist ja auch totaler Sportfan, ich glaube Tennisfan vor allen Dingen auch. Hast du, oft wird ja davon erzählt, ja, von diesen Begegnungen, dass man echt ein paar von den absoluten Superstars auch irgendwo getroffen hat, mal in der Mensa oder im Olympischen Dorf. Hattest du solche Begegnungen?
Ja, zum Beispiel Rafael Nadal.
Der war im Dorf.
Der war auch im Dorf, genau. Und den hatten wir dann auch mal in der Mensa gesehen, wie er dann auch sozusagen dasselbe Essen, was wir gegessen haben, dann auch dort gegessen hat. Da dachte man dann auch erstmal so, ja, krass, der verdient Millionen mit seinem Beruf.
Der hat's durchgezogen, der war auch im Dorf.
Ja, genau, der war auch im Dorf. Ich glaube, mega. Djokovic war außerhalb vom Dorf, weil er sich auch dort, glaube ich, gar nicht frei bewegen konnte.
Gut, aber Rafa ist ja dieselbe Kategorie.
Absolut, aber er war im Dorf, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Aber ich habe ihn ja gesehen. Ne?
Du hast ihn gesehen, so, ja. Also er war zumindest da, ob er da jetzt die ganze Zeit gewohnt hat, wissen wir nicht. Ja?
Und das ist natürlich...
Rafa ist natürlich schon cool.
Schon cool, sage ich mal, auch einfach dann auch hinter Kulissen von anderen Sportarten zu gucken, auch trotzdem zu sehen, Volleyball, Schwimmen, mit den Sportarten vielleicht, wo man sonst nicht so in den Kontakt getreten ist.
Hast du was geguckt?
Ja, wir waren tatsächlich auch mal gucken, Volleyball, auch Schwimmen. Jetzt nicht allzu oft. Aber... Man hat ja auch Kontakt dort im Dorf ein bisschen gehabt, auch, ne, also man ist ja sich im deutschen Haus auch ab und zu entgegengekommen.
Ja.
Und das war schon krass zu sehen, auch was die Sportarten auch für einen Aufwand betreiben, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und
das ist ja auch die Faszination Olympia, ja, oder?
Genau.
Diese Sportarten, das sind ja die allermeisten bei den Olympischen Spielen, die eben nur bei Olympia alle 4 Jahre diese größere Aufmerksamkeit bekommen und trotzdem ist es Leistungssport im höchsten Segment, ja. Und die trainieren genauso viel wie Sportler aus anderen Sportarten, die irre viel Kohle damit verdienen, ja.
Genau, aber man kommt ja erstmal so, man kriegt viel vom Fußball, vielleicht auch jetzt in Deutschland vom Handball mit oder Basketball. Aber wenn man dann sich mal unterhält, so mit so Sportarten, die, wie du sagst, genau auf dieses Turnier hinarbeiten, auf dieses Event,
ja.
Wie die trainieren, was die machen, so, das ist dann auch trotzdem einfach mal cool, einfach so zu hören, ne? Und das sind auch so Erlebnisse, die man halt auch da auch mitnimmt.
Ja, es ist, also ehrlich, Olympia, das löst bei mir immer ein besonderes Gefühl aus. Ich kann es nicht anders sagen, weil jetzt, wo wir wieder drüber reden oder wenn ich es gucke, wenn ich drüber nachdenke, Es ist einfach schön, dass es das gibt, ja. Und ich fand es jetzt, also in Paris, ich habe auch wahnsinnig viel gesehen, das hat Spaß gemacht.
Warst du vor Ort, oder?
Nein, leider
Nee.
nicht. Leider
Okay.
nicht. Das ist etwas, was ich habe echt viele, viele tolle Sachen erlebt in meiner beruflichen Zeit, in diesen 25 Jahren als Sportreporter. Ich war noch nie bei Olympia.
Dann ist das doch noch ein Ziel.
Naja, Alter. Aber ich war immer also was Olympiarechte betrifft, immer bei den falschen Sendern irgendwie.
Okay.
Nein, es ist, das wäre ein absoluter Traum. Wirklich. Ein absoluter Traum bei den Olympischen Spielen. Das wäre mir übrigens auch wurscht. Ich gehe auch zum Synchronschwimmen oder ist egal. Ja, mache ich. Einfach.
Olympia ist alles geil.
Ja, irgendwo schon, finde ich.
Hat
Finde ich
alles
auch.
diesen Flair irgendwie.
Und dann hast du ja auch noch, hey, jetzt, weil du auch die Dichte der Ereignisse angesprochen hast, dann hast du ja auch noch Nikola Karabatic in Rente geschickt. Oder
Tatsächlich, ja.
ich meine, also ich weiß nicht, ich vermute mal, dass du auch vor seinem Lebenswerk, vor seiner Karriere einen heiden Respekt
Ja,
hast, ja?
riesigen Respekt. Also, und das war natürlich, dann haben wir ihn ja auf der Platte noch teilweise auch verabschiedet.
Er hat das übrigens, finde ich, sehr sportlich genommen,
Ja.
oder?
Ich habe das jetzt nicht so viel mitbekommen,
Ja.
aber ich glaube, er ist ja auch ein Sportsmann durch und durch. Und ich
Ja.
glaube, wenn man sich seine Vita anguckt, was er alles gewonnen
Das
hat,
gibt's ja gar
das
nicht.
ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man dann natürlich noch in so einem Spiel dann auch trotzdem dem Gegner auch den Respekt zollt oder zollen kann in seinem Abschiedsspiel, wo man vielleicht gehofft hat, in den nochmal vielleicht ein, zwei Spiele noch mehr zu haben, um eine Medaille noch zu bekommen, dann muss man ihm das ganz hoch anrechnen. Aber genau, auch das, natürlich war man auch mit den besten Teams der Welt dann irgendwann, wo wir den Standort ja dann gewechselt hatten bei Olympia aus dem Dorf raus,
Ja, ihr wart ja dann
in
in
Lille.
Lille, genau, in dieser Riesenhalle da.
Genau. Und wo wir dann natürlich nur die Handballer alle unter sich waren, wo du
Ja.
natürlich trotzdem auch die größten Handballspieler mit Mikkel Hansen, mit
Ja.
Karabatic auch dort vor Ort hattest. Und das ist dann trotzdem ja auch immer noch besonders.
Zwei Fragen habe ich noch zu diesem Komplex Nationalmannschaft. Erstens, wie verstehst du dich eigentlich mit Juri? Also mit deinem Positionskollegen.
Gut, also ich glaube, dass wir alle eine sehr gute Dynamik in der Mannschaft haben und das ist auch, ich glaube, wenn man für die Nationalmannschaft spielt, dass jeder da auch über seinen Schatten springt und sagt, ey, ich bin Teil der Nationalmannschaft, ich bin einer der besten Spieler in Deutschland und so ein bisschen natürlich der Konkurrenzkampf da ist,
Ja.
aber ich glaube, dass man sich auch viel unterstützt, viel schaut, dass man einfach als Land erfolgreich ist und dass auch als Sportler will man immer spielen, so viel wie möglich spielen, so große Rollen wie möglich haben, aber dass das auch manchmal dann für die Zeit dort auch in den Hintergrund rückt und man sagt, okay, jeder hat seine Rolle, man muss die akzeptieren, ich spiele für mein Land und gebe da alles und deswegen verstehen wir uns alle ziemlich gut und auch ich mit Juri.
Okay.
Natürlich hat man mit manchen anderen vielleicht noch einen engeren Draht, wie zum Beispiel mit Lukas Mertens, weil der auch mein Zimmerpartner ist. Aber
Ich frage auch deshalb, weil, und ich glaube, er selbst oder ihm selbst ist es oft unangenehm, er zieht halt wahnsinnig viel oder er bekommt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, ja. Aber rein sportlich betrachtet spielst du ja auch mittlerweile echt eine zentrale Rolle in dieser Mannschaft. Das ist aber dann nicht so, dass du denkst, boah, wieso reden eigentlich immer alle über Juri?
ach, ich glaube, das hat da auch irgendwo nichts zu suchen. Also, ich glaube erstmal, er ist ein super Spieler, er hat das auch verdient.
Ja.
Ob er es selber möchte oder nicht, das ist jetzt erstmal, sei es mal dahingestellt. Ich glaube, auch mit Nils Lichtlein haben wir einen super, super Spieler, der auch viel Aufmerksamkeit verdient hätte. Also, ich glaube, am Ende gehört das irgendwo auch damit dazu, dass sich so Dynamiken entwickeln. Und trotzdem muss man auch irgendwann mal herausragende Leistung auch gebracht haben, damit sich solche Dynamiken überhaupt dann auch ergeben. Also und deswegen, also gönne ich jedem, der es so hat. Und da ist überhaupt kein Neid bei oder irgendwas, sondern ich spiele auch für Deutschland und das ist schon riesengroß und
Das passt so.
das passt so.
Und Abschlussfrage zur Nationalmannschaft. Ich meine jetzt, wenn man eine Silbermedaille gewonnen hat, auch wenn es jetzt das knappe Viertelfinal ausgab gegen Portugal bei der Weltmeisterschaft, mit dieser Mannschaft, hast du den tiefen Glauben in dir, dass ihr in den nächsten Jahren einen Titel gewinnen könnt mit dieser Mannschaft?
Ja, habe ich schon. Also Vor allem, wenn wir noch ein Turnier auch zu Hause haben.
2027.
Und den Glauben habe ich absolut, weil ich glaube, dass sehr, sehr viel in der Mannschaft steckt. Wir viel Potenzial haben und natürlich die Ideen aktuell über allem steht und das brutal ist. Aber trotzdem auch da bei dem Heimturnier zu sehen war, auch dann, wenn man wirklich vor den eigenen Fans spielt, dass das auch nochmal eine Dynamik annehmen kann, wo das Spiel ja auch ziemlich eng war, teilweise. So. Ich glaube einfach, dass sich das jetzt einspielen muss, so ein bisschen Erwartungen, die nach Olympia entstanden sind, dass wir die auch als Spieler, als Mannschaft, als Land annehmen, dass die Erwartungen groß sind. Das soll auch so sein und wir müssen uns dem auch stellen, dass wir auch um Titel auch spielen wollen, um Medaillen. Und ich aber glaube wirklich, mit den Spielern, die wir haben, die sich auch noch entwickeln werden, die Erfahrung dazu gewinnen werden, dass wir auch immer stärker werden können, uns einspielen und wir das schaffen können.
Also du kannst dir mal ganz sicher sein, dass euch alle die Daumen drücken werden, dass es genauso das kommt. Ja? Spätestens 2027. Wir würden auch den Titel 2026 schon nehmen. Ja, also,
ja,
also haltet euch nicht zurück, ja, nicht unnötig. Lass uns doch mal ganz kurz über deine Leipziger Zeit sprechen, bevor wir natürlich noch kurz vorausgucken müssen Richtung Flensburg. Ja? Vor allen Dingen, was deine Entscheidung für Flensburg betrifft. Jetzt, es ist jetzt deine sechste Saison hier beim SCD HFK und wir haben ja vorhin schon so ein paar Grundthemen angerissen. Ja, ihr hattet große Ziele, ihr wolltet nach Europa. Es hat nicht ganz funktioniert. Es war aber natürlich trotzdem nicht alles schlecht. Ja, ihr hattet ja auch richtig gute Zeiten und richtig gute Phasen. Wenn du, klar, jetzt sind es noch ein paar Monate, bis du gehst, aber wenn du jetzt mal aus deinem heutigen Wissen raus so ein Zwischenstrich machst unter deine Leipziger Zeit. Was steht da drunter?
Ich glaube, am Ende erstmal sehr viel Positives. Mhm. Man muss das, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Erstmal, ich als Spieler bin hier wahnsinnig gewachsen. Persönlich, sportlich habe ich mich zu dem entwickelt, der ich jetzt bin, als Mensch, als Sportler, wo ich riesig dankbar für bin, dass erstmal ich die Chance auch bekommen habe, hier Bundesliga-Luft zu schnuppern, hier entwickelt zu werden. Dafür bin ich erstmal riesig dankbar.
Okay.
So. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann der Teamerfolg, auch das, was wir uns vorgestellt hatten, schon seit Jahren, dass wir europäisch spielen wollten und auch das jedes Jahr irgendwie als Ziel ausgegeben haben. Da muss man so ehrlich sein, das haben wir nicht geschafft.
Ja.
Das konnten wir nicht realisieren und eigentlich sind wir jetzt noch Jahr für Jahr ein bisschen irgendwie ein Stück weiter weg von dem Ganzen irgendwie gekommen. So, wo man am Ende sagen muss, eine sehr gute Zeit gehabt. Ich bin zu dem Spieler geworden, der jetzt zu einem Top-Team geht. Mhm. Zum Nationalspieler bin ich hier gereift, wo das sehr, sehr viele positive Aspekte sind, aber leider halt als gesamter Verein und als Team in den Jahren haben wir leider nicht, habe ich leider nicht mein Ziel erreicht und
dein mit dem sportliches Verein, Ziel mit der europäisch Mannschaft
spielen zu können. So, das muss so ehrlich und offen muss man halt das auch dann analysieren.
Mhm. Aber du gehst nicht mit tiefer Enttäuschung oder Groll deswegen, sondern es ist halt einfach. Ja, eine Enttäuschung schon irgendwo, wenn ich dich richtig
verstehe. Das ist schon irgendwo klar eine Enttäuschung, weil man das irgendwie mit vielen auch jetzt hier teilweise 5, 6 Jahre jeden Tag in der Halle steht und sagt, boah, okay, irgendwie alle so dieses Ziel haben, den Verein auch irgendwie mal nach Europa irgendwie zu bringen. Mhm. Und natürlich ist auch in gewisser Weise kein Groll, aber manchmal ein gewisses Unverständnis darüber, warum manche Entscheidungen vielleicht auch so und so getroffen werden.
Personelle meinst du jetzt?
Wie auch immer. wo man natürlich auch immer wieder dann die Ziele wieder vielleicht korrigieren muss oder erhofft sich vielleicht auch, oder ich als Spieler vielleicht auch, okay, vielleicht wird der Kader vielleicht doch nochmal so aufgestellt, dass das vielleicht auch einfach realistischer ist, dass wir auch das Ziel erreichen können. Das ist natürlich von ganz, ganz vielen
Perspektiven zu betrachten.
Klar, ich meine,
du als Spieler, du willst natürlich die bestmögliche Mannschaft, um die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu haben. Wenn du jetzt mit Carsten Günther darüber sprichst, dann wird er dir sagen, Moment mal ganz kurz, ich habe aber dieses Budget und dieses und jenes.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. So, und Deswegen muss ich auch nicht mit jeder Entscheidung irgendwie, die in den letzten Jahren getroffen wurde, irgendwie happy sein oder irgendwie, ich sag mal, man muss es am Ende akzeptieren, weil die Entscheidung treffen andere. Ich spiele Handball einfach nur und gebe da auf der Platte jeden Tag irgendwie Vollgas. Und deswegen sage ich mal so, ich gehe überhaupt keinem Groll, sondern eher gesagt, will ich das jetzt noch sehr positiv abschließen, ja, und dann mit einem guten Gefühl einfach, ja, gehen, weil es trotzdem die Zuschauer, die Arena, das Umfeld, das Team, das war einfach eine coole Zeit. Auch wenn
so,
nicht, auch
also
wenn
das steht schon trotz das allem drunter. So.
Es, ja, gibt immer Auf und Abs, das, ja, ist, das sind wellenartige Zeiten.
Du gehst im Frieden.
Ich gehe im Frieden, ja.
Okay. Das 100%. Ist alles doch schon wichtig, ja, oder? Dass man das sagen kann. So, und jetzt hast du dich also für Flensburg entschieden. Warum für die SG?
Weil es einfach, glaube ich, ja, einer der Top 4 Teams sind. Wahrscheinlich eines der Traditionsclubs sind. Ich als sehr junger Spieler, ja, gab es zu der Zeit, war so Flensburg, Kiel, waren das so die beiden, die jedes Jahr irgendwie um den Titel gespielt haben.
Klar, und dann sind Magdeburg Fernsehen, und Berlin mit dazu.
Ja, genau, gekommen, und im Fernsehen hat man das so verfolgt, die Kämpfe, die Titelkämpfe, die so irgendwie so, und irgendwie war Flensburg dann immer so irgendwie so die Handballhochburg und irgendwie auch so der Club, wo man mal gesagt hat, ey, also wenn ich da irgendwann mal spielen kann, das wäre schon ein Traum. So.
Also ich glaube, das kann man ja sagen, ja. Flensburg gehört, sagen wir mal, mit Magdeburg, Kiel zum Beispiel, zu den Standorten, wo dieser Handball so eine große Rolle spielt, so gelebt wird, so geatmet wird von der ganzen Stadt. Das ist absolut outstanding. Ja? Und ich glaube, da gehört Flensburg definitiv mit rein in diese Kategorie. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Ja? Neben dem reinen sportlichen Erfolg. Nee,
also wie du sagst, am Ende hast du ja, wie du es richtig gesagt hast, hier zum Beispiel, wenn man es mit Leipzig vergleicht, nur von dem Standort her, hast du halt gegenüber das Fußballstadion
von Rosenverein, RB.
Ja. Hör ich da irgendwie?
Nein, gar nicht. Nee. Nein, das war, also hier stehen viele Dosen, ja, ja, vor uns rum.
Nee, und da hast du halt immer so diesen Handball, der irgendwie immer wieder so in diesen Hintergrund gedrückt wird. So, auch wenn man immer, ja, wieder dafür kämpft, so Handball ist auch geil. Und Handball macht auch Spaß und dass die Leute in die Halle kommen. So.
Luca,
da
Handball spielt eine Rolle in Leipzig, genau, aber nicht wie in, genau, Flensburg, Magdeburg.
Da hast du halt einfach, wie du sagst, dieses Outstanding Handball, die, ja, Leute leben das. Ja. Die Halle ist fast jedes Spiel bis unter das Hallendach gefüllt. Und du spürst, auch wenn du so in die Gesichter der Zuschauer guckst, einfach diese Leidenschaft, dieses, so diese Geilheit zu dem Handballsport. Ja, und wenn man jetzt die, in dem Spiel, was ich jetzt gesehen habe, gegen Melsungen, wieder die Arena.
Diese Stehplatztribüne,
diese Stimmung in dem Spiel da auch vom Fernseher allein schon irgendwie wieder gesehen hat.
Siehst du dich da auch schon reinwinken?
Ach, noch das noch nicht, aber da kriegt man schon ein
Bock,
geiles
da zu spielen,
Bock und ein, ja, geiles Gefühl, da endlich auch zu spielen.
Hattest du andere Angebote? Du musst da keinen Verein nennen. Also, gab es andere Möglichkeiten?
Ich glaube, war schon ein langer Prozess und dass es auch, wie gesagt, auch andere Angebote gab und
ich kann mal eins reinwerfen, es hieß doch auch eine Zeit lang, du würdest bei den Löwen weit oben auf der Liste stehen.
Ich sag ja so, also es war, wie gesagt, ein langer Prozess ja auch, es war ja auch ein langer Zeitraum, wo es ja schon klar war auch, dass mein Vertrag ja ausläuft, ja, wo es verschiedenste Szenarien, Möglichkeiten gab.
Aber war es für dich, vielleicht so rumgefragt, war es für dich klar, dass du einen neuen Schritt machen möchtest? Oder war Leipzig auch in diesem Prozess eine Option?
Also ich sag mal, wenn man 5,5, 6 Jahre bei einem Club gewesen ist, dann würde ich nie sagen, direkt so, auf keinen Fall. Mhm. Sondern man hat Gespräche geführt, mhm, und natürlich wollte ich wissen, wie ist die sportliche Ausrichtung? Ja. Was ist an Budget auch da, nicht nur für mich, aber sondern auch für den Kader generell. So, wo kann man hin? Welche Spieler kann man vielleicht holen oder wie attraktiv ist man, um auch Spieler zu bekommen, die einem einfach das gewisse Extra geben, dass man endlich da vorne auch eine Rolle spielt und irgendwie europäisch spielen kann. Da hat man natürlich die Gespräche geführt. So, aber am Ende, wenn du dann, sag ich jetzt einfach mal, auch mit einem Verein wie Flensburg sprichst und dort dann einfach auch spürst und hörst, so, was sie vorhaben, was die Ziele sind, so wie die Kaderplanung ist, wie das aussehen soll. So, das ist natürlich dann trotzdem immer noch mal eine andere Hausnummer. So.
Ist es. Und es hat dich dann schnell gereizt.
Und es hat mich gereizt. So, weil ich 6 Jahre jetzt hier bin und ich halt auch nicht ewig Handball spiele und dazu
willst,
natürlich
europäisch
spielen. Ich will europäisch spielen. Ich habe jetzt Bundesliga gespielt. Ich habe jetzt auch schon WM, EM, Olympia gespielt und ich würde gerne irgendwann Champions League spielen. Und da kam Flensburg mir natürlich sehr gelegen.
Ja.
Und dazu kommt halt auch noch, dass natürlich auch in der Bundesliga, du hast 4 Top-Teams, du hast 4, 5 Top-Teams, wo die Kaderplätze ja auch jetzt nicht, es muss auch immer viel passen, dass der Kader so strukturiert ist, dass da jetzt Platz auch frei wird, dass du auch
ja.
so performst, dass du auch, auch
ey, du einen Top-Club bist,
dich auch verpflichtet.
Du wirst quasi Nachfolger eines gewissen Jim Gottfriedson.
Ja,
das sind natürlich schon auch ziemlich
große Fußstapfen, ja.
Auch wenn er jetzt nicht mehr ganz die herausragende, aber er war jahrelang.
Riesig, ja, Wahnsinn. Riesige Fußstapfen, also das absolut. Aber, und das meine ich, das hat mich schon gereizt. Ja. Und ja.
Wir haben ganz am Anfang unseres Gesprächs ja schon über die, sagen wir mal, sehr bewegte Phase zuletzt in Flensburg gesprochen, ja, mit dem Trainerwechsel, mit Bewegungen auch in der Mannschaft. Bist du nach wie vor absolut davon überzeugt, dass du mit Flensburg um alles mitspielen kannst, ganz oben mitspielen kannst?
Ja.
Da hast du Vertrauen.
100%, ja, 100%. Ja. Also ich habe Vertrauen in den Verein und auch in die Verantwortlichen, dass ja. Der Anspruch, wie es dort gelebt wird, immer so ist und wie es auch mir vermittelt wurde, um das Größtmögliche zu spielen. Und das ist um Titel, um die Meisterschaft, um die Champions League, um den Titel in der Champions League. Also und deswegen habe ich da 100%iges Vertrauen, dass das auch in den nächsten Jahren so sein wird und dass der Kader auch so sein wird, dass wir das auch erreichen können.
Weil du ja in einem engen Austausch sicherlich stehst mit den Verantwortlichen dort, kannst du uns ja sicherlich verraten. Bleibt Johannes noch ein Jahr, Koller?
Da kann ich ja auch nichts dazu sagen.
Und stimmt es, dass Emmerich Minn auch 2026 dann nach Flensburg kommt?
Die Gerüchte sagen es so, ne?
Ziemlich also, geiler Spieler, oder?
Absolut, also wenn das so ist, dann...
Willkommen, auch dann wenn er auf klar, deiner Position spielt?
Absolut. Also, nein, ich glaube... man hat sich natürlich darüber ausgetauscht und dass es natürlich auch wichtig ist, wie die Kaderplanung ist, aber am Ende, was alles für Gerüchte in der Handballwelt kursieren, Spekulationen, wer wohin geht, was für Möglichkeiten es gäbe,
ach, komm,
auch vor allem in Flensburg jetzt, das ist für mich aktuell gar kein Thema, weil ich werde kommen im Sommer,
und dann ist der
Kader so, wie er ist und mit dem wird gearbeitet, das ist immer im Sport so, das ist so schnelllebig, wenn Spieler sich nicht wohlfühlen, dann gehen sie woanders hin und dann kommt irgendwer Neues und natürlich ist das irgendwo auch wichtig, aber am Ende kann ich als Spieler das sowieso nicht ändern.
Das glaube ich dir alles, aber ein bisschen interessieren tut es einen doch schon, oder?
Klar, also natürlich gucke ich mir auch die Gerüchte an, aber ich mache mir dann mal im Geheimen mein Bild davon und...
Weißt du, ich habe mir gedacht, vielleicht habe ich dich jetzt weich geklopft, das ist auch schon relativ spät am Abend, vielleicht haut er noch einen raus. Okay, also ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass du erstens mal hier deine Zeit in Leipzig, dass du die gut zu Ende bekommst, ja. Wenn man einfach gemerkt hat, dass du warst hier sehr wohl mit dem Herzen dabei und man sieht ja auch an deiner Leistung auf dem Spielfeld, du gibst nach wie vor alles für diesen Verein und bring das einfach gut zu Ende und dann einen guten Start. In Flensburg, ja. Mit wem auch immer in deiner Mannschaft.
Richtig.
Ja?
Nein, vielen lieben Dank auch für die Worte. Das werde ich auch so machen und mir das auch zu Herzen nehmen. Und ich glaube, dass es immer, glaube ich, im Leben sehr wichtig ist, die Dinge gut zu Ende zu bringen.
Hundertprozentig.
Und auch im Guten auseinanderzugehen.
Hundertprozentig. Das zahlt sich immer aus. Also ich habe ein paar Jahre mehr als du auf dem Buckel. Ich will echt nicht schlau daherreden, aber das deckt sich komplett mit meiner Lebenserfahrung. So, jetzt weißt du ja hoffentlich, dass wir auch noch eine dritte schnelle Sequenz haben bei Hand aufs Herz, die 7 schnellen Fragen, ja, nach einer ganz kurzen Pause. Dritte und letzte Runde, Hand aufs Herz, Folge 125 übrigens, das ist ein kleines Jubiläum ja, mit Luka Witzke. Die 7 schnellen Fragen. Hast du ein Vorbild Also ein handballerisches Vorbild, was deine Position betrifft. Rückraummitte. Einer, der dich total begeistert hat oder begeistert.
Ivano Balic damals.
Oh, okay.
Sehr großer Spieler.
Ja.
Kroate. Kroate, aber wenn man von der Spielweise her das einfach schon geliebt hat. Aber auch Andy Schmid zum Beispiel, so, also diese Leichtigkeit. Also da gibt's schon ein paar Spieler auf meiner Position, die ich so ein bisschen als Vorbilder auch gesehen habe, auch wenn ich mein eigener Spieler werde.
Aber das ist die Kurzfragerunde,
weißt du, oder?
Ja, das ist die Kurzfrage, das macht aber nichts. Weil, weißt du, wenn du bei der Frage Ivano Balic und Andy Schmid reinschmeißt, da spüre ich dich. Ja. Das ist einfach nachvollziehbar. So, was ist mit Fußball? Jetzt kommst du aus dem Westen. Schalke oder Dortmund? Gladbach oder Köln?
Ich glaube am ehesten noch Gladbach. Da war ich wo ich in der Heimat gelebt habe, oft auch mal
was im Stadion?
Spiele gucken gegen Bayern München. Das war irgendwie immer ganz cool, wenn die dann dorthin gekommen sind.
Aber so eine ganz klare Fanschaft pflegst du nicht?
Nee, pflege ich nicht. Ich bin einfach so Sympathisant. Ich bin gern mal im Stadion, gucke mir gern mal Spiele an, aber mehr auch nicht.
Jetzt habe ich gehört, dass du durchaus ab und zu mal Darts spielst mit deinem Papa. Stimmt das? Hm? Wer ist denn der bessere Spieler?
Die Frage, die beantwortet sich von alleine, oder? Nein, ich. Nein.
Ja, du kannst viel daherreden. Wir haben ihn nicht hier.
Wir haben ihn nicht hier, leider, ja. Nee, ist ja vor allem immer ein Highlight im Dezember dann, wenn die wieder spielen.
Wenn die WM kommt, guckt ihr dann.
Kommt,
und dann spielt ihr auch selber.
Und dann geht das Kribbeln wieder ein bisschen los und hast eine Scheibe und dann, das habe ich auch damals mit Philipp Weber, ist ja auch sehr guter Dartspieler gewesen. Ah, okay. Auch immer hier in Leipzig, dann haben wir ab und zu da auch mal eine Runde gespielt. Das macht Spaß, da ab und zu die Pfeile mal in die Hand zu nehmen.
Auch heißt es über dich, du wärst durchaus Serienliebhaber. Was ist denn aktuell deine Lieblingsserie?
Oh, die ist schon ein bisschen länger her. Blacklist.
Blacklist?
Blacklist habe ich sehr, sehr gerne geschaut.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Das ist so irgendwie ein Verbrecher, der sich dann freiwillig stellt. Und dann ist das so, ja, schwer zu erklären, aber ist das so die Richtung, die ich so ganz gerne irgendwie in den Serien schaue.
Psychothriller? Oder?
Ja, aber also so auch in die Richtung manchmal, aber
Blacklist, okay.
Ja, hast du noch nicht geschaut?
Nee, kann ich nicht.
Okay. Hab
ich noch nicht mal gehört, gar nichts.
Schaust du auch mal Serie, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, aber die Serie, glaube ich, kennt gefühlt jeder. Also ich weiß nicht, wie die Zuhörer das jetzt sehen, aber also Blacklist ist schon eine der Serien, die ich so in den letzten 2-3 Jahren geschaut habe, ist das schon meine Lieblingsserie.
Ich danke für den Hinweis, das werde ich auf jeden Fall mal, dem werde ich nachgehen, auf jeden Fall. Was ist dein größter handballerischer Traum?
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich mir schon viele davon, die es mal waren, auch schon erfüllt habe.
Also der noch offen ist, ich kann es ja auch
der so noch offen ist die Meisterschaft zu holen,
die also deutsche
Titel, die deutsche Meisterschaft, ja. Oder die Champions League zu gewinnen.
Ja, das klingt ziemlich cool.
Wenn ich Lukas Mertens fragen würde, mein Zimmerpartner, der würde ja einmal seine ganzen Titel einmal durchgehen, die der Magdeburg jetzt gewonnen hat schon, ne? Aber das sind natürlich nochmal so zwei große Ziele, die ich ja gerne erreichen würde.
Das ist ja nachvollziehbar, ja. Und gerade wenn man zu einem Verein wie Flensburg geht. Ja? Was möchtest du nach deiner ersten Saison in Flensburg für eine Schlagzeile über dich lesen?
Witzko und die SG feiern den Titel.
Egal welchen.
Ja, feiern die deutsche Meisterschaft.
Na ja, gut, hat das nochmal extra formuliert. Ich habe eine Sache vergessen, die ich vorhin schon reinbringen wollte. Die streue ich jetzt quasi so als kleine Zwischenfrage noch ein. Einer deiner Mitspieler, mit dem ich gerade noch über dich gesprochen habe, direkt vor unserer Aufnahme, ja, mit dem du auch durchaus... hast du uns gesehen,
ja,
oder?
Ja.
Weißt du, was der zu mir gesagt hat?
Nee.
Ich habe zu ihm gesagt, hey, also eigentlich wollte ich eine Sprachnachricht von ihm. Dann habe ich gesagt, hey, das ist zu kurzfristig, ich bin noch zu aufgewühlt, bla bla. Dann habe ich gesagt, aber weißt du was? Sagt er, das kannst du ihm sagen. Der ist echt lockerer geworden. Stimmt das?
Stimmt. Aber ich glaube, wie gesagt, das hat einfach Gründe, die ich ja vorhin auch schon mal so ein bisschen erzählt habe, dass ich einfach gerade viel Spaß habe,
ja.
und
dass du mit dir im Reinen bist.
Dass ich mit mir im Reinen bin und auch gewisse Lockerheit dadurch auch ausstrahle und einfach viel Bock habe. Und das merke ich ja auch bei ihm auch ein bisschen. Das ist ja auch eine Sache, die ich an ihm schätze.
Wir reden von Domenico Ebner.
Richtig, der immer mit einem Lachen zum Training kommt. Irgendwie immer,
der ist schon gut drauf, gell?
Immer, der ist super drauf. Also natürlich, manchmal geht das einem auf den Sack. Und manchmal muss ich auch sagen, in der Kabine, wenn er dann wieder anfängt, dort irgendwie nur zu reden und irgendwie zu gestikulieren, sage ich, Ebo, jetzt lass uns mal bitte mal kurz in Ruhe.
Mal kurz Schnauze halten.
Wir haben 10 Minuten Halbzeitpause und er kommt da rein und macht da hier das und das und das und hm. Und nee, aber er kommt immer mit super Laune, immer mit Bock und das ist schon eine Eigenschaft, die von der ich mir auch ein bisschen einfach vielleicht auch ein Stückchen...
Ein bisschen was abgucken.
Abgeschaut habe.
Nicht alles,
nicht aber... Nicht in der Art. Das passt dann auch nicht zu mir oder zu meiner Persönlichkeit, aber...
Aber ist doch schön. Ich meine, hallo, das ist doch irgendwo... Findest du nicht auch, dass das Ziel im Leben, Entwicklungsschritte zu machen?
Ja, aber ich finde auch trotzdem viel wichtiger, auch natürlich im Profibereich, wo man ist, aber trotzdem auch irgendwie Spaß an dem zu haben, was man macht, weil man generell genug Druck hat oder Spiele gewinnen zu müssen. Aber trotzdem, wenn man hier im Alltag ist und tägliche Training und man dann einfach immer nur mit so einer Fresse kommt oder schlechter Laune oder irgendwas.
Ich finde,
man soll das Leben auch irgendwo ein bisschen genießen, Spaß haben auch an dem, was man macht. Und das ist ja wirklich trotzdem auch eine riesen tolle Sache, dass wir unseren Beruf, das Hobby, was wir jahrelang früher ausgeübt haben, jetzt als Beruf machen dürfen, unser Geld damit verdienen. Und das vergisst man aber manchmal einfach.
Das ist eine gute Einstellung.
Das vergisst man manchmal, wenn man dann...
Wenn man drei Spiele verloren hat,
dass die Welt eine ganz furchtbare ist. Ja, genau, die Welt untergeht und man eine Ansage von links, rechts, oben, unten bekommt und und das bringt eher die Lockerheit manchmal einfach dann mit und das ist cool.
Schön auf den Punkt gebracht. So, zum Abschluss fragen wir immer unsere Gäste, wen wir denn unbedingt mal einladen sollten zur Hand aufs Harz.
Boah, ist eine gute Frage, aber ich weiß nicht, war Lukas Mertens schon mal hier?
War Speedy schon mal da?
Ich weiß es nicht.
Ehrlich, ich hab die Liste nicht im Detail im Kopf. Ich könnte mich zumindest nicht dran erinnern, aber das nehme ich einfach mal so mit.
Nimm das mal mit. Ich würde den vorschlagen, weil ich hab mich sehr, sehr viel... Wir waren jetzt die ein oder anderen Turniere schon auf einem Zimmer.
Du meinst, er hätte ein paar gute Geschichten auf Lager?
Er hat
ein paar
gute Geschichten und hat auch schon viel erlebt, viel gewonnen bisher. Und ich glaube...
Das nehme ich mit. Ich weiß es gerade echt nicht 100%. Ich glaube, wir hatten ihn noch nicht. Ich habe es auf der Liste.
Nimm es mal auf die Liste. Mach vielleicht habe ich ja irgendwann die Ehre und dann mal in seinem Podcast dann eine Aufnahme machen. Ja.
Also wenn wir ihn einladen, da kannst du 100%ig sicher sein. Da komme ich zu dir. Spielst du den Handball-Fantasy-Manager-Start?
Ich habe gespielt, aber jetzt spiele ich es aktuell nicht
gut mehr. Aber wir haben hier auch die gute Sitte mittlerweile, dass wir eine kurze erste 7 abfragen.
Ach ja, so.
Und du hast jetzt gerade unbegrenztes Budget.
Unbegrenzt.
Unbegrenztes Budget. Du darfst dir jetzt eine erste 7 zusammenstellen aus dem aktuellen Bundesliga-Fundus. Wen hast du im Tor? Einfach nur aus dem Bauch raus. Weißt du, jetzt meistens geht's dann los. Jetzt muss ich auf meine Mannschaftskollegen achten. Nein, das ist jetzt einfach nur ein Spaß. Einfach nur aus dem Bauch raus.
Nee, im Tor Andi Wolf.
Andi. Links außen?
Links außen. Emil Jakobsen,
ja. Emil Jakobsen. So, jetzt Rückraum links.
Rückraum links. Marco Grigic.
Oh, nicht schlecht. Rückraum Mitte?
Ja, ich stelle mich selber auf. Ist das
mach doch, überheblich? Mach doch einfach.
Dann stelle ich mich selber auf.
So, Rückraum rechts.
Matthias Gitzel.
Was? Riesenüberraschung. Rechts außen.
Rechts außen. Boah, das ist eine gute Frage, ey.
Ja, das ist ja total verwunderlich, dass wir auch auf rechts außen kommen, gell? Wenn wir eine erste 7 zusammenbauen.
Oh, da geht man jetzt nochmal die Top 5 durch, von der es wahrscheinlich kommen muss.
Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht hast du einen persönlichen Favoriten. Das ist ja nur ein Spiel. Da geht es ja auch gar nicht darum, irgendwie, managermäßig zu denken. Ja?
Tim Hornke stelle ich auf.
Tim Hornke,
das ist ein sehr cooler Typ. Mit dem hatte ich ja kurze Zeit bei Olympia das Vergnügen.
Ja, der hat sich leider verletzt.
Ich kannte ihn vorher nicht und das ist wirklich ein astreiner Typ.
Und jetzt brauchen wir noch einen Kreisläufer. Da würden mir auch ein paar astreine Typen einfallen übrigens.
Ich glaube, da komme ich nicht an Johannes
Goller vorbei. Ja, sehr gut, hervorragend, sehr gut.
Du verstehst zukünftiger Mitspieler muss ich da wahrscheinlich auch, hoffentlich Mitspieler.
Also, jetzt hast du es ja rausgelassen. Er ist also, das kriegen die Leute ja mit, ja. Der wechselt ja spätestens 2026 nach Melsung und es gibt Gerüchte, vielleicht schon kommende Saison. Du würdest schon, formulieren wir es so, du würdest gerne mit ihm noch ein Jahr in Flensburg spielen,
also, ich gehe aktuell davon aus, dass ich mit ihm spiele und ich würde gerne mit ihm spielen und wenn sich da aber irgendwann an irgendwo in einem Verkauf, was auch immer,
andeutet, dann andeutet ist es halt
geben
so.
Würde, dann ist es so und das werde ich auch nicht ändern können, aber nein, absolut, natürlich hätte ich Bock drauf, ein Jahr mit ihm noch zusammen spielen zu können.
Das ist auch nachvollziehbar. So, und jetzt zum Abschluss. Ich weiß nicht, kennst du das Bundesliga-Tippspiel? Gibt es mittlerweile von der Deichen Handball Bundesliga? Ich habe mir hier diesen Spieltag nach der Länderspielpause aufgeschrieben. Mhm. Und ich erspare dir jetzt, alle 9 Spiele zu tippen. Ich hab für dich quasi eine Vorauswahl getroffen.
Ah, okay.
Ja, und zwar würde ich mich freuen, wenn du das Spiel deines jetzigen Vereins Leipzig gegen Lemgo tippen würdest und deines zukünftigen Flensburg gegen Kiel. Und zwar, also Ausgang mit Tordifferenz bräuchte ich bitte. Also was ist mit Flensburg gegen Kiel?
Aber es ist ja ein ganz ziemlich einfaches Tippspiel, oder?
Sag doch einfach.
Nein, also Flensburg gewinnt.
Mit wie viel Unterschied?
Gegen Kiel mit 4 Unterschied.
Plus 4 und Leipzig gegen Lemgo.
Und Leipzig gewinnt zu Hause gegen Lemgo.
Mit?
Vor eigenen Zuschauern in eigener Halle mit 6 Toren.
Mit 6 Toren. Also, guck, ich habe es ja auch leicht gemacht. Ja. Es ist spät am Abend. Du hast heute ein anstrengendes Handballspiel hinter dich gebracht. Du hast hier fast 2 Stunden mit mir gesprochen.
Bei so einem tollen Gesprächspartner da.
Oh, das ist aber lieb von dir.
Da kann man das Spiel und die Niederlage und den Frust so langsam...
Habe ich dir ein bisschen geholfen, ein bisschen Abstand zu finden zum Spiel?
Absolut.
Das war quasi jetzt eine Therapiesitzung.
Eine Therapiesitzung, das brauche ich das Spiel auch nicht mehr nachgucken. Kann mich jetzt nachher ganz in Ruhe hinlegen und ab morgen mich auf Melsungen konzentrieren.
Ja, es hätte nicht besser laufen können. Lukas, hat mir riesen Spaß gemacht.
Mir auch.
Wirklich.
Mir auch.
Und einfach cool, dass du dich hier... ja, zu mir hingesetzt hast, 2 Stunden direkt nach diesem Spiel. Punkt.
Ja? Punkt. Wie gesagt, ich fand es auch sehr angenehmes, cooles Gespräch.
Schön.
Einfach freut ein bisschen, mich. Einfach sich ein bisschen auszutauschen. Und ich finde das Format geil. Ich finde, du machst es sehr gut.
Oh, das ist echt lieb von dir. Naja, es macht einfach. Wir haben ja kurz vorher, können wir ja nur mal erzählen, gesprochen. Ich meine, wenn man diese Standard-Interviews in Fernsehen übertragen, du hast ja immer nur 1, 2, 3 Minuten Zeit, ja, und du kannst 1, 2 Themen anschneiden, aber ich mag das auch gern, einfach mal in Ruhe zu quatschen über einen Lebensweg, über irgendwelche Dinge und
ich finde es auch cool, wie gesagt, schön, weil am Ende kann sich ja jeder von den Zuhörern dann auch entscheiden, wer unser 2-Stunden-Gelaber anhören möchte,
ja,
und wer nicht.
Ganz genau, und man muss es ja nicht alles an einem Stück hören.
Korrekt.
Aber wenn man Lust hat, kann man. So, das war's für heute auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, lass den Abend schön ausklingen. Im wunderschönen Leipzig. Euch natürlich vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Folge 125 mit Luka Witzke. Bleibt uns treu. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.